Und der meldet sich halt immer wieder bei mir und sagt, hey, irgendwie von Jahr zu Jahr wird meine Muskelmasse weniger, ich habe weniger Kraft.
Ich meine, es geht im Grunde schon mit 30 los, dass die Muskelmasse dann einfach immer um einen gewissen Prozentsatz alle 10 Jahre abnimmt. Das beschleunigt sich dann unter Umständen auch noch ein bisschen im Alter. Wenn man jetzt aber einmal so einen wirklich guten Überblick haben will, wie viel Muskelmasse man jetzt eigentlich hat, dann geht man zum DEXA-Scan, was ja
In Deutschland nicht geht.
ganz genau. Wenn man den Arnold Schwarzenegger in besten Zeiten auf eine Kletterwand gestellt hätte, dann wäre er wahrscheinlich weniger weit gekommen als ich. Die
Ich sehe schon die
ständen
Klagen
können.
reinflattern. Der Griesinger und der Gittel haben wieder erzählt,
Dass man das machen
dass ich so
sollte.
viel Gewicht machen soll.
Das Spannende ist, dass nämlich Muskelkraft ein besserer Prädiktor für ein gesundes, langes Leben ist als Muskelmasse. Was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% der Zuhörer unseren Podcast nicht abonniert haben. Ich finde, das schreit nach einem Call to Action. Also, wenn dir unser Podcast gefällt, wenn du einen Mehrwert davon hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren könntest auf der Plattform deiner Wahl. Gerne auch bewerten und Familie und Freunde empfehlen. Das hilft uns, den Podcast größer zu machen, bessere Gäste zu holen, noch besseren Content zu liefern. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüß dich.
Wir haben uns heute auch wieder ein spannendes Thema rausgesucht. Gibt auch einen Grund, wieso wir heute darüber reden. Es hat sich recht natürlich ergeben.
Ja, ausnahmsweise mal. Genau, also ich habe ja meinen lieben Opa und der ist natürlich mein Lieblingspatient. Das ist ja ganz klar. Und der meldet sich halt immer wieder bei mir und sagt, hey, irgendwie von Jahr zu Jahr wird meine Muskelmasse weniger, ich habe weniger Kraft, ich habe weniger Agilität und das ist eigentlich so ein bisschen der Ideengeber jetzt für die Folge gewesen, weil er halt sagt, okay, das wird jetzt von Jahr zu Jahr schlimmer, er ist jetzt 86, und irgendwie wird es halt auch nicht besser, obwohl er sich viel bewegt und viel dagegen tut, auch Proteinpulver nimmt. Und ich glaube, dass man darüber vielleicht heute mal ein bisschen genauer reden könnte, warum das eben für Opas so wichtig ist, das Thema Muskeln und Muskelmasse und auch für Omas natürlich auch. Und warum man das vielleicht auch schon früher angehen sollte, einfach, dass man präventiv sich darauf vorbereitet, dass man im Alter eben nicht mehr so gut aufbauen kann. Auf jeden Fall glaube ich super relevant und super spannend. Gibt ja einige Gründe, warum man im Alter eben ja an Muskelmasse auch verliert. Da kommt eigentlich im Grunde zwei Themen zusammen. Also einmal, dass die Qualität der Muskeln einfach abnimmt. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Muskelfasern, Fast Twitch, Slow Twitch. Und die Fast Twitch nehmen ab. Das sind im Grunde genau die man im Krafttraining auch stimulieren würde. Und dann gibt es auch noch, was nennt man Loss of Innovation, also quasi geringere Innovation, geringere Versorgung mit Nerven. Und das kommt einfach auch daher, dass man sich vielleicht generell weniger bewegt, kommt aber auch einfach mit dem Alter als höchsten Risikofaktor zusammen. Genau, und genau diese beiden Sachen wirken da eben sehr stark drauf ein und wirken natürlich jetzt auch sehr stark auf meinem Opa ein. Und ich glaube, die Folge ist jetzt so ein bisschen dazu da, okay, was kann man tun, was kann man dagegen tun, was kann der Opa machen, um dem entgegenzuwirken und was sind eigentlich die Hintergründe, warum was funktioniert und was nicht funktioniert. Und da werden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen tiefer eingehen. Maro, vielleicht kannst du noch so ein bisschen drauf eingehen, warum sind eigentlich Muskeln im Alter dann so wichtig? Da gibt es ja wirklich einige Gründe und auch viele Pitfalls. Genau, würde ich mich freuen.
Muskulatur, ja, wie du schon sagst, einerseits ist es dazu da, dass man diese Gebrechlichkeit vermeidet. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, kennt man im Englischen unter Frailty. Das wird fast häufiger Frailty genannt, also es Gebrechlichkeit genannt wird. Und Osteoporose ist auch ein großes Thema, dass dieser Verlust an Knochenmineralisierung, also die Knochen werden dann immer brüchiger. Die Mineralisierung, also Kalzium und diese ganzen Nährstoffe, die können nicht mehr so gut eingebaut werden in den Knochen. Und Knochen wird halt ab einem gewissen Zeitpunkt ohnehin einfach abgebaut. Und man kann da aber eben, wenn man eine solide Muskulatur hat, halt da auch recht gut entgegenwirken. Das einfach dadurch, wenn man sich vorstellt, ein Knochen ist immer sehr dynamisch, stellt man sich so nicht vor, wenn man an den Knochen denkt. Aber die Knochenmasse in unserem Körper, die ist super dynamisch und die richtet sich eigentlich ständig danach aus, wie sie aktuell gebraucht wird und belastet wird. Und die Muskulatur, die ist gewissermaßen so gestaltet, dass sie an den Knochen ja anheftet. Also die hat immer einen Ansatz und einen Ursprung. Und die entspringt an dem Knochen und in den meisten Fällen inseriert sie oder setzt sie auch an einem anderen Knochen an. Und dieser Zug, der von der Muskulatur da ausgeübt wird, durch ganz normale Bewegung, wenn man jetzt spazieren geht, wenn man laufen geht, wenn man ins Fitnessstudio geht, die sorgt dann für einen Umbau vom Knochen und für eine Stärkung vom Knochen. Wenn man sich mit dem Alter dann eben weniger bewegt, dann wird das erstens schwächer und dann kommen auch noch die zwei Gründe dazu, die du ja schon genannt hast. Einerseits, dass die Qualität schlechter wird mit diesen Fast-Twitch- und Slow-Twitch-Fasern. Vielleicht kurz zur Erklärung, Fast-Twitch-Fasern, das sind die weißen, die schnell zuckenden Fasern, die können in sehr kurzer Zeit sehr viel Kraft entwickeln. Und die Slow-Twitch-Fasern, das sind die roten Muskelfasern. Ich komme gleich dazu, wieso die rot und weiß sind. Die sind eher für die Energiegewinnung mit Sauerstoff gedacht. Und das ist auch der Grund, wieso sie rot sind. Die sind sehr stark kapillarisiert, da hat man sehr viele Gefäße, die haben sehr viel Myoglobin und die arbeiten in der Energiebereitstellung mit Sauerstoff. Also das findet man deswegen auch eher bei Ausdauersportlern. Und dieses Verhältnis von Fast-Twitch zu Slow-Twitch, das ist zu einem sehr großen Teil genetisch vorbestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt meine Zusammensetzung kennen würde, könnte man schon sagen, ich werde vielleicht mal ein guter Sprinter, ich weiß, das bin ich nicht, aber oder ich werde zum Beispiel ein guter Ausdauersportler, das vielleicht schon eher. Also ich persönlich habe sicher deutlich mehr Slow-Twitch-Fasern als Fast-Twitch-Fasern, aber das ist eben so genetisch vorgegeben und vor allem diese Fast-Twitch-Fasern, die für diese Kraftentwicklung verantwortlich sind, die werden im Alter dann weniger und zwar wandeln die sich meistens nicht von Fast-Twitch in Slow-Twitch um, sondern leider von Fast-Twitch in Fettgewebe und Fettgewebe in der Muskulatur macht ja dann auch gar nichts mehr. Wenn man jetzt von dieser Kontraktion
nichts Gutes.
Genau. Genau. Und ja, eben der zweite Punkt ist halt die Erregungsübertragung in der Muskulatur. Man kennt das ja von den Nervenzellen, oder? Da ist es im Grunde so, dass das sieht man immer in diesen Veranschaulichungen, dass ein Erregungspotenzial von einer Nervenzelle zur nächsten springt. Das funktioniert in der Muskulatur ein bisschen anders. Und zwar sind die Muskelzellen alle mit so kleinen Tunneln miteinander verbunden. Und so breitet sich dann diese Erregung über die Muskulatur aus. Da gibt es so eine Platte, eine neuromuskuläre Endplatte nennt man das. Und da kommt dann dieses Potenzial oder dieser Befehl und Anführungszeichen vom Gehirn an. Bitte kontrahier dich jetzt, wir brauchen dich jetzt. Und dann zieht sich die Muskulatur zusammen und das breitet sich dann so über die Muskulatur hinweg aus. Und diese Tunnel, diese kleinen Verbindungen zwischen den Muskelzellen, die funktionieren auch viel schlechter. Und die zwei Gründe tragen dann dazu bei, dass es eben zu diesen ganzen Problemen kommt mit Osteoporose, Gebrechlichkeit und wichtiges Thema ist auch noch der Stoffwechsel.
Genau, ja, Stoffwechsel. Ich meine, am Ende des Tages, glaube ich, weiß jeder, wenn man mehr Muskelmasse hat, kann man im Grunde auch mehr essen. Und das kommt einfach daher, dass Muskeln einfach unfassbar viel Energie verbrauchen. Und was ist der Vorteil daran? Der Vorteil daran ist, dass die Muskeln dadurch eigentlich wie so eine Art metabolischer Schwamm agieren. Das heißt, wir können theoretisch deutlich mehr Kohlenhydrate essen, wir können deutlich mehr Essen generell zu uns nehmen. Und das führt natürlich im Umkehrschluss dazu, dass das Risiko für Übergewicht deutlich sinkt, das Risiko für generell metabolische Krankheiten deutlich sinkt. Und das wollen wir natürlich irgendwie auch erreichen, weil das ist auch einer der häufigsten Gründe, warum Menschen im hohen Alter dezent krank sind. Und da kommt vielleicht jetzt auch wieder mein Opa ins Spiel. Der nimmt zum Beispiel Metformin, einfach weil er einen ganz leichten Prädiabetes hat. Also er ist ein bisschen, könnten wir jetzt auf die letzte Folge so ein bisschen uns beziehen, was im Grunde bedeutet, dass sein HbA1c zwischen 6 und 6,5 ungefähr ist. Und deswegen nimmt er Metformin. Und das ist natürlich auch was im Grunde ihm den Muskelaufbau erschwert. Dazu kommen wir später ein bisschen, wenn wir ein bisschen mehr in die Pathways gehen, was Muskelaufbau wieder eigentlich funktioniert. Und deswegen sind wir da jetzt ein bisschen in so einem Teufelskreis eigentlich angelangt, weil er einerseits natürlich das braucht, um seinen Blutzucker zu reduzieren. Auf der anderen Seite er aber auch Muskeln braucht, um von Anfang an eigentlich dem allen gewappnet zu sein. Und deswegen Muskeln eben nicht nur für den Bewegungsapparat relevant, sondern eigentlich für den gesamten Körper super relevant. Weil wir natürlich wollen, dass der Körper ausreichend Energie auch nutzen kann und mehr Energie im Optimal nutzen kann, als wir also häufig zu uns nehmen. Und was ja häufig auch im Grunde das Problem ist, was die meisten älteren Leute haben, dass sie ihr Gewicht zunehmen, immer komplexere Krankheitsbilder, metabolische Krankheitsbilder bekommen. Und da sind die Muskeln eigentlich ein sehr, sehr großer Faktor. Genau. Jetzt würde man sich wahrscheinlich die Frage stellen, Jetzt wissen wir, Muskulatur ist mega. Davon wollen wir mehr davon. Vielleicht nicht jeder mehr davon. Ich meine, Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten, der hat nicht unbedingt mehr gebraucht. Also sehen wir es mal relativ, oder? Sehen wir es mal mit gesundem Menschenverstand vielleicht auch. Aber wir wissen jetzt, Muskulatur ist gut. Wie viel ist jetzt eigentlich optimal? Können wir das so genau sagen?
Die wichtige Take-Home-Message ist, glaube ich, die Muskulatur wird zwangsläufig schlechter. Also dieser Prozess mit der Qualität, der passiert auf jeden Fall. Der Prozess mit der Erregungsweiterleitung, der passiert auch auf jeden Fall. Und man kann da dagegen ankämpfen und das sollte man auch unbedingt tun mit eben Krafttraining oder worauf wir dann später noch so ein bisschen eingehen. Aber die Ausgangssituation zur Frage, wie viel Muskulatur brauche ich denn eigentlich, die ist individuell recht verschieden, oder? Wie du schon sagst, junge Männer, die vielleicht jetzt gern ins, oder Frauen, die gerne ins Fitnessstudio gehen und gern viel Muskelmasse haben, die haben vielleicht ein anderes Ziel als wie jetzt jemand, der viel klettern geht. Der kann nicht so viel Muskelmasse haben, weil der muss irgendwie leicht sein. Und dann gibt es auch noch Leute, die vielleicht gar nicht so gerne Sport machen, sondern das vielleicht einfach nur als Mittel zum Zweck sehen, damit man eben diese Muskelmasse erhält. Und denen geht es vielleicht dann primär schon mal gar nicht darum, möglichst ein Sixpack zu haben oder einen massiven Bizepsumfang zu haben. Das heißt, da ist es sehr individuell unterschiedlich. Und ich glaube, so eine Baseline ist sinnvoll, dass man schaut, zu viel Muskulatur ist nicht gut, weil man die Agilität verliert. Also man ist dann nicht mehr so, man schränkt sich in der Mobilität gewissermaßen auch ein, weil es so ist, eine Weichteilhemmung bei Fett gibt. Also zum Beispiel, wenn man, vielleicht Weichteilhemmung zur Erklärung, wenn man seinen Arm abbiegt.
Gleich wieder was aufgebracht hier.
Wenn man seinen Arm abbiegt, dann kann man so einen Winkel berechnen zwischen Oberarm und Unterarm. Und wenn man jetzt viel Fett hat, dann kann man den Arm natürlich weniger abbiegen. Und wenn man viel Muskulatur hat, kann man den Arm auch weniger abbiegen. Und das ist eben diese Weichteilhemmung und der Punkt von der Agilität. Und die sollte halt eben erhalten bleiben. Da muss man ein gutes Mittelmaß finden. Und ansonsten soll es halt eigentlich zu den persönlichen Zielen passen. Peter Attia hat das auch mal ganz nett formuliert. Dem hat man auch diese Frage gestellt. Und der hat dann gemeint, naja, du musst dir heute überlegen, was du mit 90 oder 100, ich glaube bei ihm war es 100, was du da noch imstande sein möchtest zu tun, mit deinen Enkelkindern zu spielen und so weiter und so fort. Und dann kann man das zurückrechnen praktisch auf das derzeitige Alter, das man hat, und man rechnet da mit einem gewissen Faktor der Abnahme von der Muskelmasse, also dass man zum Beispiel jedes Jahrzehnt oder jede Dekade einen gewissen einstelligen Prozentsatz an Muskelmasse verliert. Und wenn ich jetzt 30 bin und ich möchte mit 100 das und das noch können, dann kann man das theoretisch an Muskelmasse zurückrechnen. Wie viel brauche ich jetzt, damit ich das mit 100 noch kann? Das ist auch ein sehr netter Ansatz.
Genau, super spannend. Das ist natürlich, du hast wieder Peter Attia genannt, ich glaube, eine der wichtigsten Stimmen in dem Space. Genau, und vielleicht auch noch ein bisschen zu dieser Weichteilhemmung dazu, was natürlich Krafttraining auch häufig macht, auch jetzt vielleicht im Bereich von Arnold Schwarzenegger, ist, dass es auch dazu führt, dass die Muskeln im Grunde im Verhältnis ein bisschen verkürzen. Das heißt, es ist auch extrem wichtig, dass man dann diese Dehnung irgendwie wieder mit einführt, weil wenn man so arg trainiert, dann werden die Muskeln so groß, dass sie im Grunde schon die ganze Zeit so ein bisschen das machen, was sie eigentlich tun sollen, wenn sie angespannt sind, ne? Das heißt, sie sind einfach so groß, sie biegen den Ellenbogen schon, ne? Und den Arm schon. Und das wollen wir natürlich nicht, weil das macht uns wiederum weniger agil, wie du gesagt hast, und weniger flexibel. Und wenn man wirklich spät noch damit umgehen will, dann muss man eben mehrere von diesen Boxen ticken.
Und was mir da noch einfällt, bei sehr, sehr intensiven Krafttraining, wenn man sehr viel ins Fitnessstudio geht und nur ins Fitnessstudio geht, dann leidet auch die Koordination sehr, sehr darunter. Also ich kenne viele Leute, die, wenn man die anschaut, dann meint man, da ist richtig viel Muskelmasse, die müssen richtig viel Sport machen, die gehen auch fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, aber die können keinen Ball fangen. Wenn man den Ball zuschmeißt, dann ist die Koordination ist halt nicht mehr da, weil das halt sehr einseitig geschult wird. Und deswegen, ja, Abwechslung ist super wichtig. Aber wir sind ja heute bei den Muskeln.
Genau. Ja, ich meine, das liegt natürlich extrem auch daran, dass man einfach im Grunde nur sehr große Muskelgruppen trainiert und nicht wirklich die Koordination mitmacht. Ja, das im Grunde sind das ja immer langsame Bewegungen, wenig explosiv, wenig Geschwindigkeit drin, ne? Und wie du sagst, das hat natürlich seine Nachteile, deswegen ist natürlich ein Mix gut. Aber heute geht es nur um Muskeln und warum die gut sind. Und per se ist auch der mit wenig Koordination, der im Alter mehr Muskelmasse hat, tendenziell besser dran als der ohne, ne? Okay, dann haben wir uns noch aufgeschrieben, Mario, bevor wir wirklich ins Nitty-Gritty gehen, wie kann man Muskulatur messen? Ich meine, ich habe zu Hause so eine Waage stehen, das ist eine Bioimpedanzwaage, da kannst du gleich vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, du hast dich ja noch mal ein bisschen eingelesen vor der Folge. Was die im Grunde jeden Morgen macht, ist, die misst meine Muskelmasse, die misst meine Fettmasse und sagt mir dann, okay, verbessert, verschlechtert, sagt mir auch, wie viel Flüssigkeit in meinem Körper ist. Dann kann ich daran so ein bisschen sehen, okay, entwickle ich mich in die richtige Richtung. Zum Beispiel zu Weihnachten war es vielleicht ein bisschen in die falsche, jetzt ist es wieder besser. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, die eigentlich viel genauer sind, weil das, wie man sich vielleicht vorstellen kann, diese Waage steht zu Hause, so genau ist es leider nicht. Ist ein sehr, sehr einfaches Gerät. Und ja, was gibt es da noch?
Man diskutiert im Grunde so drei Anwendungen, sage ich jetzt mal. Und das eine kann man so zusammenfassen unter bildgebende Diagnostik, sage ich jetzt mal. Das ist CT und MRT. Jetzt bei einem CT weiß man mittlerweile, es ist, glaube ich, recht gut bekannt, es hat eine enorm hohe Strahlendosis, vor allem wenn man es vom ganzen Körper macht. Oder zum Beispiel das in der Routinediagnostik, in der Medizin im Krankenhaus, da ist das CT mit der höchsten Strahlendosis, das ist so ein CT-Abdomen, weil das ist die größte Fläche, also das ist eben der Bauchbereich hier, Bauch, Hüfte in dem Rumpf, Bereich, genau. Wo man sich die Organe auch anschaut. Da ist es so, das hat die höchste Strahlendosis, wenn man jetzt eine einzelne Indikation sich anschaut. Wenn man das jetzt vom ganzen Körper macht, ist die Strahlendosis natürlich nochmal höher. Und das will man auf keinen Fall. Also da könnte man die Muskelmasse zwar mit bestimmen, aber das ist das Risiko, einen Schaden davonzutragen von der Strahlendosis, weil das macht man ja auch nicht einmal, sondern das sollte man auf irgendwie ja auch schaffen, alles trackbar und messbar zu machen. Und da scheidet ein CT natürlich absolut aus. Ein zweiter Punkt, bildgebende Diagnostik, ist das MRT. Das arbeitet ja nicht mit Strahlung, sondern mit einem Magnetfeld. Das heißt, da hat man diese Strahlungsfreiheit. Aber so ein MRT, das weiß jeder, der das schon mal privat zahlen musste oder einen Selbstbehalt hatte, das ist eine sehr teure Untersuchung. Die dauert auch länger, da braucht man auch sehr viel Personal, um das durchzuführen. Und deswegen könnte man zwar mit einem MRT die Muskelmasse ganz gut bestimmen und auch messen und auch den Fettanteil bestimmen, aber es ist schlichtweg auch nicht umsetzbar und ich glaube auch nicht in naher Zukunft umsetzbar, dass wir jetzt einfach Leute zu einem Ganzkörper-MRT schicken, nur um die Muskelmasse zu bestimmen. Einfach aus dieser Preissicht und aus dieser Perspektive, dass es so aufwendig ist zu machen.
Ja, einmal im Quartal ein MRT, keine Ahnung, 700-800 Euro plus, ja. Kann man machen. Ich bin persönlich raus, aber ja, voll. Ist eben ein großer Kostenfaktor einfach.
Genau. Ja, absolut. Und so viele MRTs gibt es ja auch nicht und es sind ja jetzt schon die Wartelisten so lang. Deswegen, wenn da jetzt dann nochmal viele gesunde Leute kommen würden, die gerne ihren Muskelanteil bestimmen, dann läuft das halt nicht.
Du, ich glaube, wo der Markt dann ist, also wenn die Leute bezahlen, dann kommen die MRTs von ganz alleine, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber stimmt. Ja, ich meine, ich glaube, die Zahlungsbereitschaft ist da schlichtweg noch nicht so ganz da.
Ja. Und dann das Zweite hast du schon angesprochen, dass diese bioelektrische Impedanzanalyse, die ist relativ günstig zu haben. Die gibt es auch schon, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, für so 20, 25 Euro, wenn man jetzt keine Waage zu Hause hat, kann man das machen, kann man auch regelmäßig machen. Mittlerweile haben das auch schon viele Fitnessstudios mit dabei, also dass man es auch direkt vor Ort machen kann. Was wird da gemessen? Da gibt es im Grunde so zwei Kompartimente, die man sich anschaut, die Fettmasse und die fettfreie Masse. Und das Problem an der BIA, wie es ja abgekürzt heißt, ist, die hat so ein paar Schwächen, und zwar die ist sehr anfällig dafür, ob du trainiert hast, was du gegessen hast, wie dein Flüssigkeitszustand aktuell ist, ob du sehr, sehr viel getrunken hast. Das heißt, es ist sehr fehleranfällig und deswegen eigentlich auch nicht der Goldstandard. Trotzdem, wenn du zum Beispiel sagst, du steigst jeden Tag in der Früh auf diese Bioimpedanzwaage, dann hat man ja einen viel, viel längeren Verlauf und man macht diese Fehler zu einem gewissen Maße auch weg. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wenn man jetzt aber einmal so einen wirklich guten Überblick haben will, wie viel Muskelmasse man jetzt eigentlich hat, dann geht man zum DEXA-Scan, was ja
in Deutschland nicht geht.
Ganz genau, das ist leider nicht dabei.
Wink an die Bundesregierung, dass das vielleicht irgendwann mal geändert wird, an die bald neue Bundesregierung.
Genau, und dieser DEXA-Scan, der kommt ja aus der Osteoporose, hatten wir heute auch schon drüber geredet. Was macht das? Man liegt da auf einer Liege, man wird von einer niedrig dosierten, unter Anführungszeichen, Strahlung durchschossen und unter einem liegt praktisch so ein Detektor, der schaut sich einfach nur an, wie viel Strahlung kommt da durch. Und wir haben ja verschiedene Kompartimente in unserem Körper, die unterschiedlich viel Strahlung absorbieren. Und das DEXA misst dann drei Kompartimente. Das ist einerseits mal die Knochenmasse, dann die Fettmasse, die kann man ganz gut unterscheiden. Und der Rest wird zusammengefasst als sonstige Masse bzw. als Magermasse. Und diese Magermasse ist dann ein sehr guter Indikator für die Muskulatur. Und zwar schaut man sich, wenn man jetzt das DEXA nimmt für die Muskelmasse, einfach nur diese Magermasse an und man macht diesen DEXA-Scan nicht vom ganzen Körper, sondern nur von den Armen und von den Beinen. Und was da rauskommt, nennt man dann ganz fancy appendikuläre Magermasse oder appendicular lean mass auf Englisch. Und das ist dann eigentlich der Wert für die Muskulatur. Das kann man dann ausrechnen und da berechnet man dann so einen Index von dieser Magermasse, von den Armen und Beinen, dividiert durch die Körpergröße zum Quadrat.
Und was passiert dann, wenn man einfach Beine nicht trainiert? Das ist die Frage, ne? Aber
dann hat man natürlich wenig Magermasse und dann ist dieser Muskelindex sehr schlecht. Deswegen werden ja Arme und Beine hergenommen, ja, damit total, man den Faktor auch rausnimmt, dass Leute, die Leg Day skippen, da auf jeden Fall auch einen schlechten Wert haben.
Ja, sehr gut.
Das ist gut. Auf jeden Fall, das ist das Prinzip dahinter. Mhm. Und bei diesem Index, da gibt es so einen groben Richtwert. Der soll natürlich, je höher, desto besser. Und die Grenze nach unten ist 7 bei Männern und 5,5 bei Frauen. Und darunter läuft man Gefahr, dann in so einen Sarkopenie-Bereich zu rutschen. Das ist dieser, ja, wenn man, wenig Muskulatur,
einfach,
wenn man
einfach,
wenig Muskulatur hat.
Genau, wenig Muskeln. Ja, genau.
Ja, wird manchmal auch mit Muskelschwund umschrieben. Mhm. Aber Schwund ist ja natürlich so ein dynamischer Prozess. Und Sarkopenie ist auch einfach der Zustand, dass man wenig Muskelmasse hat. Deswegen eigentlich Goldstandard, dass man das übers DEXA macht, ist aber so nicht möglich.
Umsetzbar in Deutschland.
Genau.
Genau. Nee, aber da vielleicht noch dazu, ich glaube, DEXA hat ja eigentlich auch eine gewisse Strahlenbelastung, oder? Wie ist das im Verhältnis?
Genau, DEXA hat schon eine Strahlenbelastung, die ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Bruchteil von dem, was zum Beispiel ein CT hat, dass er diese niedrig, also die Strahlung hat nicht so viel Energie wie die von einem CT. Und da geht es ja auch nicht so sehr um Auflösung. Bei einem CT braucht man ja eine hohe Auflösung, weil man will ja diese Strukturen ganz klar unterscheiden können, was ist jetzt ein Band, was ist ein Knochen, und da gibt es ja diese verschiedenen Diagnostikfenster. Und bei einem DEXA ist die Strahlenbelastung, die ist auf jeden Fall da, aber halt sehr, sehr, sehr gering, vor allem da im Verhältnis dazu. Und auch bei Leuten, die jetzt Osteoporose haben, also diese abnehmende Knochenmineralisierung, sage ich jetzt mal, da ist das auch eine Verlaufsuntersuchung. Das macht man ja auch regelmäßig, wenn man anschauen will, wie sich diese Osteoporose entwickelt. Und da gibt es, glaube ich, relativ gute Evidenz, muss ich jetzt natürlich nochmal im Detail nachschauen. Aber wenn das Schäden verursachen würde, dann würde man es mittlerweile nicht mehr machen, weil das wird schon sehr lange so gemacht. Also DEXA ist schon sehr alte Untersuchung. Und auch bei Osteoporose, wenn man das dann in einem gewissen jährlichen oder mehrjährigen Abstand dann auch macht, dann überwiegt da auf jeden Fall der Wert von der diagnostischen Untersuchung.
Mhm. Ja, aber das ist halt auch auf jeden Fall der Grund, warum es in Deutschland nicht erlaubt ist, eben weil man diese Strahlenbelastung nicht ohne Indikation geben möchte. Beim CT ist, glaube ich, Ganzkörper-CT ist ja im Grunde ein bisschen wie eine Strahlenbelastung, wenn man einfach mal einmal nach LA fliegt und wieder zurück.
Ich glaube sogar größer.
Sogar ein bisschen größer?
Das wurde, das glaube ich, der Vergleich beim Abdomen-CT gewesen, worüber das wir vorher geredet haben. Ja. Und das ist ja dann nochmal viel.
Also auf jeden Fall trotzdem, wenn man es dann in Relation setzt, manche Leute fliegen recht viel, dann ist es dann doch irgendwie wieder gar nicht mehr so wild. Aber man will natürlich trotzdem irgendwie das finden, wo die Risikonutzenabwägung am besten ist. Und da ist DEXA auf jeden Fall ganz vorn mit dabei. Okay, danke dir fürs Erklären. Ich glaube, das war jetzt sehr eindrücklich.
Hast du dich schon mal gefragt, wo du alles rund um das Thema Longevity findest? Dann ist Molecular deine richtige Anlaufstelle. Du findest bei uns viele Informationen im Molecular-Magazin, laborgeprüfte und von Ärzten entwickelte Supplements und diagnostische Tests, wie zum Beispiel den NAD-Test oder unseren epiproteomischen Test. Schau gerne mal vorbei unter molecular.com.
Was kostet sowas? Theoretisch?
Ja, da habe ich auch mal nachgeschaut. Wie gesagt, BIA, also diese Impedanzanalyse, die ist so zwischen 20 und 25 Euro oder halt auch billiger. Wenn man eine Waage hat und das oft genug macht, dann fällt man irgendwann unter diesem Wert.
Ja, deutlich.
Und ein DEXA habe ich gesehen, das liegt so im Bereich von 60 bis 70 Euro. Mhm. Irgendwas in dem Dreh, also ist schon ein Vielfaches teurer. Ich würde sagen, wäre jetzt auch noch okay, wenn man das einfach mal machen will. Also ist was man sich vielleicht mal gönnen kann. Ist was anderes wie das Ganzkörper-MRT. vom Preis. Ja. Deswegen, ja, glaube ich, dass das ein okay Kostenpunkt wäre, aber es ist ja ohnehin nicht möglich, das hier hierzulande zu machen.
Ja, ja. Ja, ich glaube, 60, 70 Euro könnte ich mir auch einmal im Quartal gut vorstellen, wenn man dafür einen guten Wert bekommt. Auf jeden Fall spannend. Und diese Wagen sind natürlich auch eigentlich alle recht erschwinglich. Ich glaube, ab 100 Euro kriegt man ganz gute. Gibt auf Amazon auch schon richtig billige. Habe ich jetzt persönlich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Aber auf jeden Fall kann man da schon relativ günstig einsteigen. Das ist echt ganz gut.
Was mir gerade noch einfällt, bei Dexa habe ich auch gelesen, so ein bisschen in der Folgenvorbereitung, wofür das in anderen Ländern, wo man das eher regelmäßiger macht, auch eingesetzt wird. Wenn man mit dem Training startet oder schon länger trainiert, dann macht man mal so einen DEXA-Scan, um zu schauen, dann auch wirklich vom ganzen Körper, und da geht es dann nicht um diese Appendicular Lean Mass, sondern vom ganzen Körper, um zu schauen, ob man muskuläre Dysbalancen hat zwischen rechts und links, weil man das dann natürlich auch wohl recht gut beurteilen kann. Habe ich so noch nicht gesehen, aber war mal ein ganz spannender
Hintergrund. Ich meine, da gibt es natürlich auch mehrere Schulen. Ich glaube, das kann man ja auch relativ gut einfach mit bestimmten Geräten machen, dass man halt im Grunde diese Geräte können deine Kraft messen. Ganz einfach. Und du machst natürlich mit beiden Beinen zum Beispiel eine Übung. Also einmal mit dem einen Bein, dann mit dem anderen Bein logischerweise. Und dann wird natürlich genau gemessen, okay, welches Bein hat wie viel Kraft. Und dann kannst du das mit dem Beinstreckern und Beinbeugern machen und kannst so natürlich relativ genau sehen, okay, wo sind Schwächen. Aber so ist es natürlich viel entspannter und viel, viel einfacher. Weil vor allem auch ehrlicherweise die Institutionen, die solche Geräte anbieten, auch super selten. Habe ich noch nicht häufig gesehen. Ist jetzt auch nichts, was in Fitnessstudios irgendwie angekommen ist, meines Erachtens. Okay, ja. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen in die nächste Phase über. Wie kann man es trainieren? Und da gibt es so ein bisschen noch verschiedene Schulen auch, ne? Einerseits gibt es die Schule, okay, man hat verschiedene Mengen an Repetitions, die man machen kann, an Wiederholungen, die man machen kann. Das heißt, okay, wir nehmen jetzt den Bizeps-Curl, wir sind halt Männer, wir machen das jetzt mal ganz vereinfacht. Wir nehmen den Bizeps-Curl, das ist der Lieblingsmuskel, und wir trainieren den mit 5 Wiederholungen, 15 Kilo. Dann sind wir eben in einem relativ niedrigen Bereich der Wiederholungen, und das ist dieser Kraftbereich der Wiederholungen, wie man ihn nennen würde oder wie man ihn bis jetzt eigentlich immer genannt hat. Dann gibt es einen Bereich zwischen 5 Wiederholungen und 12 Wiederholungen. Da ist man in diesem Hypertrophiebereich, wie man so schön sagt. Das ist theoretisch der Bereich, wo die Muskeln am besten wachsen. Davor sind wir im Bereich, wo die Kraft am schnellsten wächst. Und dann gibt es darüber, über den 12 Wiederholungen, noch den Endurance-Bereich, den Ausdauerbereich, wo wir so ein bisschen einfach im Bereich Ausdauer landen. Genau, Muskelkraft, Ausdauer. Jetzt hat man das eigentlich über die Jahre hinweg schon so ein bisschen auch so gelehrt. Mittlerweile sieht man das aber noch ein bisschen differenzierter, weil eben nicht nur Wiederholungen und auch nicht nur Wiederholungen eigentlich eine Aussagekraft haben, weil es ist ja auch relevant zu sagen, okay, wenn ich jetzt 5 Wiederholungen mache, aber nur 5 Kilo, was ist dann das wert gewesen? Habe ich dann wirklich Kraft trainiert? Eigentlich ja nicht, weil ich schaffe ja 15. Also nicht ganz so trivial leider. Und so ist man dann eben ein bisschen auf eine andere Kategorisierung gekommen. Und da kategorisiert man nach Volumen, das heißt, wie viel Arbeit hat man gemacht, wie viel Gewicht hat man über die Zeit gepresst. Also das heißt zum Beispiel, ich mache eben die 5x15 Kilo, mache die aber irgendwie viele, viele Male, ne, also mehrere Sätze, und versuche dann beim nächsten Mal genau dieses Volumen zu erhöhen. Ich versuche vielleicht dann 6-mal die Wiederholung zu machen mit den 15 Kilo. Und so schaffe ich natürlich in der Gesamtmenge der Arbeit mehr Kilogramm zu drücken. Das heißt, vorher, das habe ich natürlich nicht vorher ausgerechnet, aber jetzt machen wir es mal ganz simpel. Wir machen einmal 10-mal 50 Kilo, dann sind wir bei 500. Oder wir machen einmal 10 mal 60 Kilo und sind wir bei 600 Kilo. 600 Kilo ist offensichtlich mehr als 500. Das heißt, da haben wir mehr Arbeit, mehr Volumen gedrückt oder den Bizeps-Curl gearbeitet. Das heißt, da sind wir schon mal bei diesem Volumenbereich, okay? Wir wollen mit der Zeit unser Volumen steigern. Jetzt ist aber eben auch relevant Intensität. Wir haben eben gerade schon ein bisschen etabliert, okay, ja, wenn ich jetzt 10 mal 5 Kilo mache, dann ist das für mich ja gar nicht anstrengend. Dann habe ich auch keinen wirklichen Effekt auf meinen Muskel. Und da sagt man, dass erst ab 30% von dem, was man maximal mit einer Wiederholung machen kann, dass das eigentlich der Bereich ist, wo dann das Muskelwachstum wirklich angeregt wird. Also nehmen wir mal an, ich kann 15 Kilogramm Bizeps curlen, dann erst ab 5 Kilogramm fängt wirklich so langsam an, der Muskel überhaupt richtig stimuliert zu werden fürs Muskelwachstum und fürs Kraftwachstum. Das heißt, diese Intensität, das ist ein super wichtiger Faktor, weil sonst könnten wir uns ja jedes Mal einfach nur hinsetzen, die Übungen abarbeiten, die Wiederholungen abarbeiten, aber eigentlich haben wir am Ende gar keinen Fortschritt erzielt. Das heißt, Intensität auf jeden Fall super wichtig. Und dann haben wir noch Recovery, wo man einfach sagt, okay, ist schön und gut, jetzt habe ich diese ganzen Wiederholungen gemacht, ich habe mich komplett abgearbeitet, aber ich muss ja auch Pausen machen. Und da sagt man eben zwischen jedem Satz, sollte man mindestens 2 Minuten machen, besser sogar ein bisschen mehr. Und das kennt man ja auch, dass der Muskel eben sehr beansprucht ist nach einem Satz. Und man da merkt, okay, aber nach so 2-3 Minuten, so langsam erholt sich der Muskel wieder. So langsam ist er wieder locker und ich habe das Gefühl, ich kann wieder genau die gleiche Arbeit nochmal verrichten. Und da sind wir beim Recovery. Das heißt, zwischen den Sätzen ist das auch super wichtig. Und macht häufig gar keinen Sinn, dass man super viele so Supersätze macht. Das heißt, schnell, ohne Pause, mehrere Sätze, weil das am Ende dazu führt, dass die Recovery leidet. Gleichermaßen ist die Recovery aber auch zwischen den gesamten Trainings super relevant. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass wir von einem Tag auf den anderen die gleiche Muskelgruppe nochmal trainieren, weil wir dann eigentlich schon so viel Abbaumetabolit in den Muskeln haben, dass wir im Grunde noch nicht genug Erholung haben, die Muskeln sich noch nicht erholen konnten und wir am Ende überhaupt keinen Effekt haben, sondern eher einen negativen Effekt. Das heißt, sogar der Muskel wird eher weniger wachsen und weniger Kraftzuwachs haben. So, und jetzt haben wir diese drei Säulen, Volumen, Intensität, Recovery. Ich glaube, wir haben alle verstanden, dass wenn wir mehr Volumen machen, mehr Arbeit machen, dass es relevant ist. Wir haben gelernt, dass die Intensität wichtig ist und hier möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen, weil wir gerade schon gesagt haben, okay, 30% von der One Rep Max, also von dem, was wir mit einer Wiederholung drücken können, ist das, wo langsam die Stimulation losgeht. So, jetzt könnte man ja auch sagen, okay, ich gehe jedes Mal bis komplett nach oben. Ich mache jedes Mal 100%. Und theoretisch macht schon Sinn, weil dann hat man natürlich die höchste Intensität und theoretisch auch das höchste Wachstum. Und das bestätigt sich in den Daten, in den Studien, die wir uns angeschaut haben, auch relativ gut. Problem ist nur dann kommen wir wieder zur Recovery. Und wir haben das Problem, dass wir dann relativ lange Recovery-Zeiten brauchen. Und die sind meistens länger, als man vielleicht auch denken würde, wirklich mehrere Tage. Da trainieren viele Leute dann häufig drüber und dann kommt man irgendwann in so einen Bereich rein, dass man sehr, sehr kaputt ist und auch keine wirkliche Energie mehr hat für das Training. Und das will man eben auch vermeiden. Ne? Also immer Failure, nicht gut, wollen wir eben vermeiden. Und was ist dann eigentlich das Optimum, wenn man wirklich einfach immer wieder jede Woche sein Training durchziehen will? Das Optimum ist eigentlich, dass man so 3 bis 4 Wiederholungen vor diesem Failure, also bevor man wirklich überhaupt nicht mehr kann und wirklich merkt, okay, der Muskel zerreißt mir fast, dass man vorher aufhört, 3 bis 4 Wiederholungen. Und dann schafft man es eben, dass man weniger Recovery braucht, deutlich weniger und bald schon wieder den Muskel wieder stimulieren kann und wieder diesen Reiz für Muskelwachstum geben kann. Genau, jetzt habe ich sehr viel geredet. Auf jeden Fall, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Also mehr Volumen wollen wir machen, das heißt, wir wollen mehr Kilogramm drücken auf die Dauer. Wir wollen nicht immer zum Failure, aber fast. Wir wollen immer nah ran. Wir wollen unbedingt immer ausreichend Recovery machen, zwischen den Sätzen, aber auch zwischen den Trainings. Und was wir uns natürlich auch noch aufgeschrieben haben, was auch super wichtig ist, ist die Form. Das heißt, es bringt einem gar nichts, wenn man immer vollgas Gewicht macht, wenn man sich dann verletzt und dann am Ende 3-4 Wochen gar nicht mehr trainieren kann oder sogar länger, wenn man sich am Band was tut. Das heißt, das ist auch super wichtig. Bitte einfach vorsichtig, gerade wenn man anfängt, nicht zu viel Gas geben, lieber langsames Gewicht steigern, weil wenn man sich verletzt, dann hat man direkt mehrere Monate an Fortschritt einfach verloren.
Und diese Einführungen in den Fitnessstudios, die sind ja auch genau dazu da, ja, dass man sich mal gemeinsam bei diesen Probetrainings mit einem Trainer, der da schon so ein bisschen Erfahrung mit hat, gemeinsam zu den Geräten hingeht. Da gibt es ja auch freie Gewichte. Die sollte man am Anfang vielleicht nicht unbedingt machen, sondern eher an diesen Geräten arbeiten, wo man eine relativ geführte Bewegung hat. Nicht auf Dauer, wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat, sollte man auch unbedingt in diese freien Gewichte auch reinstarten, weil das ein bisschen mehr von der Muskulatur auch anspricht. Aber am Anfang ist es ganz gut zum Reinstarten mit diesen geführten Maschinen. Also mit ja. diesen geführten Bewegungen. Das, ist, das nee, macht auf jeden nee, Fall
auf jeden
Sinn.
Fall. Und das ist ja auch relevant, dass man, und das haben wir uns auch aufgeschrieben, dass man sich so ein bisschen, dass man die Muskeln daran gewöhnt, an diese Bewegung und auch die Nerven tatsächlich daran gewöhnt. Weil was passiert auch mit dem Muskelwachstum ist auch, dass die Nerven immer stärker in diesen Bereich reinwachsen, sage ich jetzt mal, und sich anpassen natürlich. Also die ja. peripheren Nerven, im Gegensatz zu dem, was unser Gehirn ist oder unser Rückenmark ist, die können tatsächlich sich anpassen. An Gegebenheiten. Und da ist es relevant, dass man am Anfang erstmal langsam anfängt, lieber geführt, und dann kann man sich auf die freien Gewichte, wie du sagst, eben voll konzentrieren.
Und es sind nicht nur die Nerven, die sich anpassen. Wir haben ja am Anfang von diesen Tunnels gesprochen, zwischen den einzelnen Muskelzellen, wo diese Erregungsweiterleitung stattfindet, und die funktionieren auch viel effizienter. Das wird auch besser. Und das ist dann genau der Punkt, wieso viele Leute manchmal beklagen, wenn sie am Anfang ins Fitnessstudio gehen, sind vielleicht recht neu, haben vorher noch kein Training gemacht, und dann denken sie sich so, okay, jetzt gehe ich einen Monat ins Fitnessstudio und ich schaffe zwar viel mehr Gewicht, aber habe nicht wirklich Muskulatur aufgebaut. Dann kann es natürlich einerseits daran liegen, dass ich vielleicht zu wenig Protein esse, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Aber der Adaptationsprozess, den der Körper da macht, ist, dass zuerst mal mehr Muskelfasern rekrutiert werden für die gleiche Bewegung. Das heißt, am Anfang, du könntest vielleicht mit deinem Bizeps ein viel größeres Gewicht heben, als du es tatsächlich kannst. Einfach dadurch, weil bei dem ersten Bizeps-Curls, die du machst, wird nur die Hälfte von deinen Muskelfasern oder nur 3/4 von den Muskelfasern tatsächlich rekrutiert. Und der erste Anpassungsprozess, der stattfindet, ist durch diese Koordination der Muskelfasern. Die wird ja immer besser, wenn der Körper merkt, okay, jetzt passiert das irgendwie regelmäßig. Dann werden mehr Muskelfasern gleichzeitig rekrutiert und du schaffst ein höheres Gewicht, obwohl du noch nicht wirklich an Muskelmasse zugenommen hast. Also das ist dieser Anpassungsprozess, und dann kommt eben Muskelmasse. Und wir unterscheiden ja auch immer zwischen, also auch jetzt bei deinen Ausführungen, bei deinen Langen zu Volumen und Intensität, haben wir auch immer so ein bisschen gesprochen, es gibt vielleicht zwei verschiedene Trainingsziele, und das eine ist eben Kraft und das andere ist Muskelmasse, und in den allermeisten Fällen geht das natürlich miteinander einher. Weil wenn ich natürlich einen größeren Muskel habe, dann geht man natürlich auch davon aus, dass man mehr Kraft hat. Umgekehrt ist es aber so, und das beste Beispiel sind für mich da immer Kletterer, die müssen ja sehr leicht sein, oder? Sonst kommt man ja auch die Wand irgendwann nicht mehr hoch. Wenn man einen Arnold Schwarzenegger in besten Zeiten auf eine Kletterwand gestellt hätte, dann wäre er wahrscheinlich weniger weit gekommen als ich. Einfach weil er so schwer ist. Und ein Kletterer schafft es zum Beispiel, die Muskelkraft an die Spitze zu treiben und trotzdem bei der Muskelmasse, also natürlich haben die auch Muskulatur und einen super niedrigen Körperfettanteil, aber die schaffen es trotzdem, das da ein sehr gutes Equilibrium hinzubekommen. Und das Spannende ist, dass nämlich Muskelkraft ein besserer Prädiktor für ein gesundes, langes Leben ist als Muskelmasse. Also da ist der Zusammenhang sehr, sehr viel stärker, wenn man sich rein Muskelkraft anschaut. Und Muskelmasse, wie gesagt, hängt da natürlich auch mit drin, weil mehr Kraft heißt üblicherweise auch mehr Muskelmasse. Aber wenn man sich aussuchen müsste, dann lieber der Kletterer sein als der Bodybuilder.
Genau, ich glaube, es ist ja eigentlich auch gesunder Menschenverstand, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, oder? Es ist halt einfach sinnvolle Muskelmasse, die er hat, ne? Und die er wirklich auch im Alltag irgendwie richtig nutzen kann. Und wenn du das natürlich nur hochpumpst und meinetwegen auch vielleicht nur deine Schultermuskulatur hochpumpst, weil es halt gut ausschaut, bringt dir halt im Alltag genau gar nichts. Schränkt sogar ein bisschen deine Bewegungsspielraum von der Schulter ein, ne? Das heißt, eigentlich ja logisch, ne? Aber ich glaube, man kann das auch so einfach nochmal in Daten fassen, die auch wirklich da draußen sind. Ja.
Du hast auch Recovery angesprochen, vor allem zwischen den Sätzen, aber auch zwischen den Trainings. Da hatten wir eine ganz spannende Folge, wo der Dominik gemeinsam mit dem Lutz Kraumann, ist auch Sportmediziner hier in Rosenheim, nicht weit von uns, der auch darüber geredet hat, train hard, recover harder. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch beim Training wirklich an seine Grenzen geht. Aber wenn man nicht genügend Recovery macht, dann ist das Training mehr oder weniger ein Schaden, den man sich noch zusätzlich zufügt, weil der Körper nicht genügend Zeit hat, sich zu erholen. Und der Prozess, wie Hypertrophie im Körper stattfindet, also dieser Aufbau von Muskelmasse, der ist eigentlich der, dass man ständig diese kleinen Mikroverletzungen hat im Muskel. Und die sorgen dann für einen Reiz, dass sich der Muskel eben repariert. Und wenn man genügend Bausteine zur Verfügung hat, zum Beispiel Protein, dann wird der Muskel halt größer über die Zeit hinweg. Und wenn man in dieses Übertraining kommt, dann hat der Körper nicht genügend Zeit, diese Bausteine zu verwerten, diese Schäden zu reparieren. Und dann tut sich nichts mehr. Dann hat man ein Plateau erreicht und man kann nicht mehr heben. Man hat auch nicht mehr Muskelmasse, sondern eher geht es dann über die Zeit hinweg zurück. Und wenn man an dem Punkt ankommt, dann sollte man es mal hinterfragen, wie viel man denn eigentlich Recovery macht zwischen den.
Ja, also unbedingt die Folge hören, gell? Mit Lutz Graumann.
Ja, super spannend.
Wirklich, wirklich sehr relevant zu dem Thema. Genau, was ich häufiger noch gefragt werde, ist das Thema Blood Flow Restriction. Das ist eigentlich was, beziehungsweise was ist das eigentlich? Vielleicht dazu erstmal ein bisschen mehr. Das heißt, wir sind wieder beim Bizeps Curl. Man kann beim Bizeps Curl auch sagen, okay, man bündet sich den Arm oben so ein bisschen ab, ne, wie bei der Blutabnahme. Ne? Was das im Grunde macht, ist, dass es natürlich auch den Blood Flow, also den Blutfluss, ein bisschen abbindet. In dem Fall vor allem den venösen, also den vom Arm weg. Das heißt, es führt eigentlich dazu, dass immer mehr Blut sich staut im Arm. So, und warum machen das Menschen und warum kann das sinnvoll sein? Das führt im Grunde dazu, dass man kann viel weniger Volumen machen. Da sind wir wieder beim Volumen. Es ist ultra anstrengend. Also man kann vielleicht nicht mehr 15, nur noch 10 machen. Man macht diese 10 Kilo, es ist sehr, sehr anstrengend. Und warum ist es so anstrengend? Weil eben erstens weniger Blut hinkommt, aber vor allem weniger wegkommt. Das heißt, wir haben einen sehr aufgepumpten Status. Und das führt auch dazu, dass natürlich alle Metabolite, die man während dieses Trainings ausstößt aus den Muskeln, dass die auch dort gestaut werden. Und das sind eigentlich genau die Metabolite, die man eigentlich weghaben will, weil die zur Muskelermüdung führen. Die bleiben dann aber da. Und das ist jetzt, würde man denken, jetzt vielleicht gar nicht so gut, aber das führt dazu, dass der Muskel denkt, okay, ich habe schon viel mehr Arbeit, ich habe schon viel mehr Volumen gemacht und viel mehr Intensität gemacht. Und er wird dann quasi so ein bisschen reingetrickst in so einen Status von High Intensity, High Volume. Und der Vorteil, den man hat, man muss eigentlich gar nicht so viel Volume und Intensity machen. Und man hat aber trotzdem ein ähnliches Muskelwachstum. Also eigentlich super spannend, gibt es ganz gute Daten. Es ist noch nicht so zu 100% erforscht, was jetzt genau der Grund ist, warum es so gut funktioniert, warum es so viel mehr Intensität induziert. Aber man geht davon aus, eben, dass es an diesen Metaboliten einfach liegt, die halt dann sich deutlich schneller anstauen und deutlich schwieriger abtransportiert werden können. Also auch sehr spannend, glaube ich, interessant für Leute, die Probleme mit dem Gelenken haben, ne? Dass man da einfach Muskelmasse trotzdem ganz gut aufbauen kann. Und diese Blood Flow Restriction kann man an mehreren Körperteilen auch machen, kann man theoretisch auch an den Beinen machen. Aber leider nicht überall. Ne? Das ist der Nachteil.
Einen Punkt möchte ich noch anhängen zu diesem Punkt, dass man immer so lange trainieren sollte, bis man gar nicht mehr kann. Mhm. Und das war auch ganz spannend. Da gibt es auch Studien dazu, wo man sich angeschaut hat, wenn es um Muskelkraft geht, dann muss man es nicht bis zum Ende ausreizen. Wenn es um Muskelmasse geht, dann ist dieses Training to Failure, wie man es ja auch nennt, ein bisschen wichtiger. Und das ist auch der Grund, wieso manche Leute bei der Intensität noch eins draufsetzen. Du hast ja gesagt, 100% wäre dieses One Rep Max. Also beim Bankdrücken, wenn ich 100 Kilo schaffe und die schaffe ich aber nur einmal, dann sind 100 Kilogramm mein One Rep Max.
Schaffst du?
Leider nicht. Leider nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, oder?
Ja, ja.
Da geht's. Das ist das Stichwort exzentrisches Training.
Mhm.
Das heißt, man arbeitet mit einer Intensität über 100%. Man legt sich ein Gewicht auf, was mehr als diese 100 Kilo sind und man drückt das nicht, sondern man lässt das praktisch, bleiben wir beim Bankdrücken.
Okay. Ja.
Also das macht man immer nur mit jemandem, der einen dabei unterstützt und der auch ein bisschen Kraft hat, weil bei 100 Kilo, wenn man das was für sich mit 120 Kilo macht, dann sollte die Person auch diese 120 irgendwie.
Ich sehe schon die Klagen
können reinflattern.
Der Griesinger und der Gittel haben wieder erzählt, dass
man das machen
dass
sollte.
Ich so viel Gewicht machen soll.
Das Interessante ist dabei, dieses exzentrische Training, also vielleicht nochmal, um das fertig zu erklären, man macht das eben immer mit einem Partner gemeinsam und man legt sich dieses Gewicht auf und macht dann eben nicht diese Drückbewegung, sondern lässt das Gewicht in den Muskel reinfallen, mehr oder weniger, und versucht immer so lange wie möglich dagegen zu halten, solange man eben kann. Und die Theorie dahinter ist, dass dieses exzentrische Training noch mehr Schäden in der Muskulatur erzeugt, im Sinne von einem Muskelaufbau, die dann eben repariert werden müssen. Und wenn man eben diese ganzen Bausteine dann zur Verfügung hat, fällt die Hypertrophie noch ein bisschen stärker aus. Und da gibt es auf jeden Fall Daten dazu, dass das auch so ist. Man verbessert auch die Muskelkraft. Aber, großes Aber, die Verletzungsgefahr ist sehr, sehr groß, weil das eigentlich Gewicht ist, was man nicht stemmen kann. Und da leidet dann auch diese Form darunter, die wir angesprochen haben, weil man kann diese Bewegung dann nicht mehr so gut ausführen, weil das Gewicht eben so hoch ist. Und man will ja trotzdem möglichst lange dagegen halten. Und dann wird das gewissermaßen ein bisschen asymmetrisch. Ja, ja. Und man verletzt sich sehr, sehr leicht, weil die Bänder, die Gelenke ja auch für dieses Gewicht nicht vorbereitet sind. Also unbedingt aufpassen, wollte ich an der Stelle nur erwähnen, weil es halt doch im Fitnessstudio sehr häufig gemacht wird. Und
ich glaube, sehr guter Punkt. Auch nochmal spannend, weil es halt im Grunde die ganzen Punkte, die wir jetzt vorangestellt haben, so ein bisschen bestätigt und noch ein bisschen weiter ausführt. Ist aber, glaube ich, für ein Longevity geeignetes Muskeltraining etwas zu riskant für uns.
Ja, ich traue mich das nicht. Nee, ich würde es auch nie machen.
Muss ehrlich sagen, ich mache keine Gewichte, die ich nicht selber aus irgendwas rausheben kann. Ja. Und da weigere ich mich einfach, weil ich einmal schon auch verletzt habe. Das heißt, das Dümmste ist eigentlich, was passieren kann, ist, dass man sich verletzt, nur um das einfach nochmal ein bisschen zu highlighten, weil das einen wirklich viele Monate zurückwerfen kann. Eine Verletzung, dann kannst du 1-2 Monate nichts machen, und wenn du nichts machen kannst, verlierst du Muskelmasse. Das heißt, du verlierst de facto 4-5 Monate, ne? Und das willst du halt auf keinen Fall. Das ist viel, viel schlimmer, als wenn du einfach vielleicht ein bisschen länger brauchst mit dem Muskelaufbau.
Deswegen exzentrisches Training bitte eher nicht machen, außer
mit einem Trainer.
Genau, mit einem Trainer, oder man ist da wirklich professionell unterwegs im Kraftsport oder auch in anderen Sportarten, wo das halt wichtig ist, um die Leistung zu schaffen. Aber genau, ist auf jeden Fall auch untersucht und bringt ja schon was, wenn man es halt auch richtig macht. Ja.
Gut, jetzt haben wir das wirklich ziemlich ausgeschlachtet, glaube ich. Ich glaube, wirklich extrem viel Info drin gewesen. Wir haben uns aber für diese Folge auch noch vorgenommen, dass wir uns nicht nur das Training anschauen, was ist da eigentlich, was sagt da die Datenlage, sondern was sagt die Datenlage eigentlich bei Ernährung. Und ich glaube, da lasse ich dich jetzt mal kurz ein bisschen anfangen im Ausführen, und wir gaukeln das einfach so ein bisschen hin und her und kommen dann zu einem guten Schluss.
Ja, wir haben ja vorher darüber geredet, dass man ja bei Hypertrophie diese kleinen Mikroschäden, der Körper braucht Bausteine, damit er die reparieren kann, damit man dann am Ende auch mehr Muskulatur aufbaut und Muskelmasse schafft. Und da ist das Stichwort High Protein. Ist jetzt keine große Überraschung. Die große Überraschung kommt meistens dann, wenn man Leute fragt, ja, wie viel Protein isst du denn eigentlich am Tag? Und dann sagt man zu Leuten zum Beispiel so einen Richtwert, den man ja sehr häufig hört. Ich meine jetzt unabhängig vom Training, so 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist schon eine Menge. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel 70 oder 75 Kilogramm wiege, dann sind das gut 70 Gramm Protein jeden Tag. Und ich würde jeden mal raten, das einfach mal aufzuschreiben, wie viel Protein man denn eigentlich am Tag schafft. Weil wenn man wirklich regelmäßiges Krafttraining macht, dann ist dieser Zielwert für Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ja eigentlich noch viel höher. Und wir haben da auch was rausgesucht, und das liegt so im Bereich von 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also knapp 2 Gramm, wenn man eigentlich den Mittelwert jetzt nimmt. Und dann wären schon 140 Gramm pro für eine 70 Kilo Person. Und das ist eine Menge. Das ist eigentlich mit einer normalen Ernährung, auch wenn man sich sehr viel Mühe gibt, proteinreich sich zu ernähren, mit Eiern, vielleicht dann auch mit anderen tierischen Produkten wie Fleisch und so weiter und so fort, ist das wirklich sehr schwer zu schaffen. Und das ist ja auch der Grund, wieso Proteinpulver, Proteinriegel auch so populär sind. Und
Voll. Also ich denke immer so drüber nach. Ich versuche einfach immer pro Mahlzeit irgendwie an die 40 Gramm zu kommen. Und das rechne ich mir dann halt immer grob hoch. Ich schaue, dass ich morgens irgendwie, also ich versuche morgens 3 bis 4 Eier zu essen. Das ist noch nicht mal annähernd 40 Gramm übrigens. Das sind so gerade mal ein bisschen unter 30 wahrscheinlich.
Ja, ein Eier so 8 Gramm.
Genau, also kommt auf die Eigröße an. L hat natürlich mehr als ein S-Ei, aber ich denke, kann jeder sich so ein bisschen vorstellen. Und dann versuche ich immer noch irgendwie ein Knäckebrot mit so körnigen Frischkäse dazu zu essen. Dann hole ich mir auch nochmal so 5-6 Gramm rein, dann komme ich vielleicht so gerade so an die 40 hin. Mittags gibt's dann meistens halt irgendwie auch noch Chicken. generell eine proteinreiche Mahlzeit, dass man halt versucht, weniger Kohlenhydrate mittags zu essen, einfach weil es müde macht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da schaffe ich meistens nicht mehr als 30 Gramm. Und dann kommt man eben so auf den Schluss, okay, abends muss ich jetzt eigentlich noch 50, 60 Gramm schaffen. Das schaffe ich eigentlich nur mit dem Steak. Gut, das esse ich aber nicht jeden Tag Steak, weil es ja auch erstens sehr teuer und zweitens will man ja auch nicht jeden Tag so viel Fleisch essen. Und dann landet man schon beim Proteinshake. Und da kann man relativ easy natürlich noch 30, 40 Gramm on top packen. Und der erleichtert einem das Leben dann schon deutlich. Und ich habe es jetzt eigentlich so gehandhabt, dass ich sage, okay, an Tagen, wo ich wirklich trainiere, nehme ich den Proteinshake noch hinzu, dann komme ich über die 100 Gramm am Tag. Dann bin ich auf jeden Fall zwischen diesen 1,6 und 2 Gramm. Und an Tagen, wo ich es nicht mache, da trinke ich auch keinen Proteinshake, weil es mir dann einfach zu viel wird. Also da werde ich dann zu satt. Liegt dann vielleicht auch daran, dass ich immer noch unter 80 Kilo wiege und immer noch nicht 10-mal die 100 Kilogramm Bank drücken kann. Aber
wie oft schaffst du es?
Ja, das ist auf jeden Fall eher mein One-Rap-Max, würde ich sagen. Okay. Aber das ist mir dann auch irgendwie nicht wert, weil dann wird es mir einfach ein bisschen zu viel. Ich merke auch, dass man GI-Tract, also mein Magen-Darm-System, ein bisschen drunter leiden. Und das will ich dann auch einfach nicht. Fühle ich mich nicht ganz wohl mit. Ich glaube, da muss jeder dann so ein bisschen sein Equilibrium, sein eigenes finden. Aber so jetzt mal ein bisschen sich das hochzustecken, ist auf jeden Fall wichtig, um mal zu verstehen, wie viel man eigentlich gerade isst. Weil die meisten essen sogar weniger als 1 Gramm deutlich. Und dann bist du schon in einem Bereich, ich weiß nicht, ob du es am Anfang gerade angespielt hattest, dass du vielleicht sogar schon Muskel gar nicht mehr richtig aufbauen kannst. Nur noch sehr, sehr dezent. Oder vielleicht auch schon häufig Muskeln wieder ein bisschen verlierst. Ne? Und das willst du natürlich wirklich vermeiden. Das heißt, über dieses Gramm solltest du schauen, dass du auf jeden Fall kommst. Insbesondere, wenn du älter bist, dann solltest du schauen, dass du deutlich über dieses Gramm kommst, einfach weil jetzt schon so viele Prozesse gegen dich laufen. So viele Prozesse sagen, hey, du wirst jetzt Muskeln verlieren jedes Jahr, dass du eigentlich echt arbeiten musst, dass sie bleiben. Ne?
Ja, das passiert zwangsläufig. Also ich meine, die Muskelmasse nimmt sowieso ab.
Ja.
Und das geht schon recht früh los, oder? Ich meine, es geht im Grunde schon mit 30 los, dass die Muskelmasse dann einfach immer um einen gewissen Prozentsatz alle 10 Jahre abnimmt. Das beschleunigt sich dann unter Umständen auch noch ein bisschen im Alter, weil die Ernährung da üblicherweise noch weniger proteinreich ist, als sie mit 30, 40 Jahren einfach ist. Und das ist schon ein Problem. Und da ist das Mindeste, was man machen kann, dass man eben dieses Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zumindest erreicht, damit man einen Beitrag dazu leistet, dass man die Muskelmasse, die man aktuell hat, möglichst gut erhält. Wenn man aber kein Training macht, dann wird auch das nicht gelingen. Also dann wird man auch trotzdem Muskelmasse einfach weiter verlieren. Und wie gesagt, beim Training, bei der Ernährung, da geht es einfach darum, dass man dem Abbau ein bisschen entgegenwirkt und nicht, dass man den irgendwie komplett stoppt. Den wird man stoppen können in einem relativ jungen Alter, wenn man immer mehr Muskelmasse aufbaut und man schafft es dann auf ein bisschen höheres Niveau zu kommen, von dem aus man dann abnimmt oder von dem aus dann die Muskelmasse niedriger wird, aber passieren tut es auf jeden Fall.
Ja.
Und bei Proteinen, das ist im Longevity-Space auch immer so spannend, weil das hat ja alles mit mTOR zu tun. Und mTOR ist auch so ein Signalweg oder eigentlich ein Longevity-Pfad, einer der vier recht bekannten Longevity-Pfade. Und bei mTOR passiert Folgendes: Wenn das aktiviert wird, das ist so eine Signalkaskade in der Zelle, dann laufen anabole Prozesse. Und anabol heißt einfach, dass der Körper was aufbaut. Das Gegenteil wäre katabol, das heißt, dass der Körper was abbaut. Also wenn man Muskelmasse verliert, ist es ein kataboler Prozess. Wenn man Muskelmasse aufbaut, ist es ein anaboler Prozess. Und da prallen so zwei Welten aufeinander, weil da gibt es zum Beispiel einerseits David Sinclair, der sagt, wir wollen mTOR auf keinen Fall aktivieren, weil man rausgefunden hat, mTOR ist schlecht für die Langlebigkeit. Leute, die eine hohe mTOR-Aktivierung haben, die sterben früher. Daher weht auch dieser Rapamycin-Wind, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir in der 48. Folge, wo wir so ein bisschen über State of the Industry gesprochen haben, da sind wir auch kurz drauf eingegangen, was macht Rapamycin? Das ist ein mTOR-Hemmer. Also das sorgt eben dafür, dass mTOR nicht aktiviert wird. Und ja, das ist so ein bisschen der große Widerspruch. Wir wollen einerseits Muskelmasse aufbauen, wir wollen Protein essen, damit dieser Muskelaufbau auch gelingt. Und dann gibt es Leute wie David Sinclair oder Forschung auch in diese Richtung. Ist ja nicht nur eine Person da, da gibt es ja viele Papers auch dazu, die irgendwie sagen, ja okay, aber eigentlich für Longevity, wenn man wirklich lang leben will, ist es gut, dass man mTOR nicht aktiviert.
Ja, genau. Also ich meine, das Problem hier mal wieder, beide Seiten haben wahrscheinlich gewissermaßen ein bisschen recht. Ich neige ein bisschen mehr zu der Seite, dass ich kein Problem damit habe, Ämter zu aktivieren und auch kein so riesen Fan von Rapamycin unbedingt bin. Ich glaube, es kann einen Nutzen haben, aber wie gesagt, das sagen wir auch in der State of the Industry Folge, dass Rapamycin schon auch seine Tücken hat. Und was ist eigentlich das Problem der meisten älteren Leute? Also wenn man es erstmal geschafft hat, über 80 zu werden, ist eben das Problem, okay, der Bewegungsapparat lässt nach und das Stichwort Stürze. Ich glaube, jeder kennt es aus der Familie, okay, die Oma oder der Opa oder was weiß ich, ist gestürzt. So, dann ist man immer heilfroh, wenn nichts gebrochen ist. aber manchmal bricht halt was. Ne? Und wenn was gebrochen ist, dann führt das dazu, das führt zu Immobilität, das führt dazu, dass das Muskelabbau noch schneller passiert. Und das führt dann häufig dazu, dass so ein relativ schneller Prozess des Abbaus, auch des geistigen Abbaus, einsetzt. Einfach weil die Leute sich nicht mehr so, so viel bewegen, nicht mehr so viel mit Menschen kommunizieren können, weil sie nicht mehr so viel rauskommen. Und das sehe ich als einen ganz, ganz wesentlichen Risikofaktor, warum Menschen dann, ältere Menschen im Grunde auch schneller zugrunde gehen, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen fies anhört. Und deswegen glaube ich, dass man nicht so viel Angst vor dem mTOR-Weg haben sollte, auch von diesem Anabolen-Weg haben sollte, weil wenn das eigentlich das ist, was den meisten Leuten zum Verhängnis wird, dann ist es nicht das dass vielleicht metabolisch alles 100% passt, ne? Sondern es ist viel wichtiger, dass du dich eben noch sauber bewegen kannst, dass du nicht stürzt, dass du dir nichts brichst. Und wie wir wissen und wie wir am Anfang angespielt haben, sind Muskeln genau das. Sie verhindern das eben. Ne? Und Muskeln sind eben auch ein metabolischer Schwamm, was wir auch schon gesagt haben. Das heißt, ein bisschen dieses Problem, was Rapamycin am Ende lösen soll, lösen Muskeln ja auch, wenn man sie zumindest lange aufgebaut hält. Ne? Deswegen aus meiner Sicht, aber das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, würde ich davor nicht so viel Angst haben wollen. Ich würde auch Rapamycin nicht unbedingt jedem empfehlen. Halte ich für einen relativ starken Eingriff. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden.
Da fällt mir noch eine spannende Anekdote aus dem Medizinstudium ein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da gab es den Begriff Unhappy Triad. Das sind ältere Menschen, die bekommen drei Arten von Medikamente. Einerseits haben sie einen zu hohen Blutdruck. Deswegen bekommen sie unter Anführungszeichen Wassertabletten, also Diuretika. Dann haben sie vielleicht schon diese kardiovaskulären Risikofaktoren, dass man zum Beispiel eine Gefäßenge hat und deswegen bekommen sie Blutverdünnung, das ist das zweite Medikament. Und das dritte, sie nehmen ein Schlafmittel, weil sie am Abend nicht mehr genug schlafen können. Und was passiert jetzt in der Nacht? Du wirst trotz deiner Schlafmedikation wach, weil du auf Toilette musst, weil du ja diese Wassertabletten nimmst. Und du bist aber dann nicht zu 100% fit, weil diese Benzodiazepine, die man da üblicherweise als Schlafmittel verschreibt oder die Leute meistens verschrieben bekommen, die haben ja eine längerfristige Wirkung.
Hoffentlich heutzutage nicht mehr ganz so viel, ne? Genau. Aber ja, war viel. Ja.
Das ist ja leider immer noch sehr populär, vor allem in Pflegeheimen und Altenheimen sind die, glaube ich, noch recht stark eingesetzt. Ja. Und da ist es so, die haben ja eine recht längere Wirkung. Das heißt, wenn die Personen dann in der Nacht aufwachen, dann sind sie noch so ein bisschen dämmerig. Und das sorgt schon mal dafür, dass du eine sehr höhere...
Die sind nicht nur
ein
bisschen dämmerig, die sind richtig Banane. Also das ist ja...
Ja, genau. Ich meine, ich habe selber noch nie probiert, aber das wäre einfach das, was man nachvollziehen kann, vielleicht mal spannend. Aber die haben dann eine höhere Sturzneigung, weil du bist ja so ein bisschen dämmerig. Du musst in der Nacht aufstehen, wo du eh nicht bei 100% bist. Und die stolpern dann, fallen hin. Und dann kommt jetzt das dritte Medikament, eben die Blutverdünner ins Spiel. Du brichst dir was... Und hast eine sehr, sehr starke Blutung, es hört gar nicht mehr auf zu bluten und man muss an einen Oberschenkelhalsbruch denken, was ja so häufig ist, weil die Osteoporose da so schnell anschlägt und weil man da eben leicht drauf fällt auf eine Hüfte, weil man sich halt nicht mehr so gut abstürzen kann und dann ist der Schaden eigentlich komplett. Ja. Und wenn man jetzt viel Muskelmasse hat, um den Bogen wieder ein bisschen zurückzuspannen, dann ist man gegen diese Stürze einfach ein bisschen besser gewappnet, weil die Knochen sind besser, man hat Muskulatur, die gegen sowas schützt. Und durch diesen metabolischen Schwamm hat man hoffentlich dann nicht so viele Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck und so weiter und so fort. Da kann man diese Unhappy Triads, ich fand das immer sehr einprägsam.
Ja, da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern, aber habe ich wieder was gelernt, Mario.
Ja, das ist wirklich sehr gut. Ja, da freue ich mich. Jetzt haben wir viel über Protein gequatscht.
Ja, Protein natürlich Lieblingsthema. Protein, wie du gesagt hast, ich glaube theoretisch schon fast, auf jeden Fall das Wichtigste. Aber nur ein Teil der Geschichte. was ist jetzt, wenn man optimal Muskeln aufbauen will? Da gehört eben nicht nur Protein dazu. Es ist zwar die Basis für alles, also Muskeln können wir nicht aus nichts erschaffen. Aber was kommt noch hinzu? Es kommt auch noch hinzu, dass wir einfach ausreichend Kalorien überhaupt mal zu uns nehmen müssen. Viele kennen das vielleicht schon von Brian Johnson, der eine sehr, sehr strikte Diät fährt. Am Anfang zwischenzeitlich auf 2000 Kalorien sich runter reduziert hat pro Tag. Und was hat man dann gesehen? Einerseits sein Körperfett ist extrem runter. Ne? Also ich meine, er sah ja schon fast nicht mehr gesund aus. Das haben auch viele gesagt. Bis er sich dann ein bisschen Fett unterspritzen hat lassen im Gesicht. Na gut, reden wir auch mal wieder ein anderes Mal drüber. Und dann kam noch hinzu, dass sein Testosteronspiegel auch ein bisschen gesunken ist. Das heißt, er hat natürlich dann auch Schwierigkeiten mit Muskelaufbau wiederum bekommen. Ne? Wir brauchen einfach eine gewisse Menge an Kalorien und am besten ein Surplus, also ein bisschen zu viele Kalorien, um den besten Muskelaufbau zu haben. So jetzt für jemanden, der Longevity-Sportler ist und jetzt nicht unbedingt Wettkampfsportler, der muss jetzt nicht unbedingt ein krasses Surplus haben. Das ist nicht so wichtig. Er muss aber auf jeden Fall genügend zu sich nehmen. Er sollte nicht im Defizit sein, weil dann kommt das häufig dazu, dass man eher Muskeln abbaut. Das ist auch ein bisschen so, da rührt auch häufig dieser klassische Domino-Effekt beim Abnehmen, dass man eben mal angenommen, man isst sehr wenig oder jetzt auch klassisch mit unseren neuen Lieblingsmedikamenten, mit den GLP-1-Agonisten, man nimmt sehr schnell ab, weil man im Grunde einfach wenig isst. Also man nimmt sehr wenig Kalorien zu sich und das führt eben auch zu so einem sehr starken Muskelabbau. Problem danach ist aber, okay, ich brauche danach weniger Energie, weil ich auch weniger Muskeln habe, fange dann aber wieder an, normal zu essen. Das heißt, man wird dann auf einmal wieder übergewichtiger. Das heißt, das ist eben genau das, was wir verhindern wollen. Wir wollen die richtige Menge nehmen und das kann man natürlich versuchen, so ein bisschen zu tracken. Einerseits kann man relativ gut seinen eigenen Grundumsatz berechnen, was man an Kalorien am Tag braucht. Das ist ein bisschen gewichtsabhängig, ein bisschen muskelmassenabhängig, ein bisschen altersabhängig. Und dann kann man natürlich mit der Apple Watch oder anderen Tracking-Devices versuchen zu tracken, okay, wie viel Kalorien habe ich jetzt über den Tag noch zusätzlich verbrannt? Meines Erachtens überschätzen die meistens ein bisschen. Aber das ist natürlich im Fall, wenn du Muskeln aufbauen willst, mal sicher kein Problem. Das heißt, dann kannst du dich auf jeden Fall grob drauf verlassen. Das heißt, da sind wir jetzt mal bei Gesamtkalorien einfach. Das heißt, das sind Fette und Kohlenhydrate eingeschlossen. Wir wollen einfach schauen, okay, lieber ein bisschen zu viel, wenn wir Muskeln aufbauen wollen. Wenn wir Muskeln erhalten wollen, sollten wir nicht zu stark ins Defizit gehen. Ist einfach erwiesene Sache. Genau, jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in die Kalorien, weil da sind wir bei den Kohlenhydraten, die immer so ein bisschen umstritten sind. Viele sagen natürlich, okay, zu viel Kohlenhydrate schlecht, weil metabolische Krankheiten, Fette natürlich zum Teil auch, aber wir fokussieren uns jetzt hier mal ein bisschen auf die Kohlenhydrate, weil natürlich auch viele Ausdauersportler viele Kohlenhydrate zu sich nehmen. Warum? Weil es ein Energielieferant ist, einfach ein sehr schneller Energielieferant. Und was hat sich gezeigt in den Studien? Es ist eben nicht nur im Ausdauersport relevant, sondern auch im Kraftsport, weil sich durch natürlich mehr Kohlenhydrate auch die Glykogen, also die Glukosespeicher in den Muskeln wirklich stärker füllen. Und das heißt, wir haben dann auch mehr Kraft im Training. Es ist nicht so, dass es ein enormer Kraftzuwachs ist, aber es ist ein wesentlicher. Und es führt eben auch dazu, dass man das Training eher durchzieht, einfach weil man mehr Energie hat. Das heißt, Carbs nicht ganz zu unterschätzen, aber nicht der wichtigste Bestandteil im Muskelaufbau. Helfen einfach nur, wenn man es optimal machen will.
Man braucht am Ende halt einfach die Energie in der Muskulatur, die muss man ja auch haben, oder? Protein ist ein wichtiger Building-Block für die Struktur generell, also für die Muskulatur generell, dass man auch diese Hypertrophie schafft. Aber die Muskelzellen, die laufen natürlich auch mit Glucose, also mit Kohlenhydraten. Und da gibt es eben wieder diesen kleinen feinen Unterschied, wie jetzt Fast-Switch-Fasern, die man vielleicht eher im Sprintbereich oder im Kraftbereich braucht, im Gegensatz zu diesen Slow-Twitch-Fasern, die haben auch einen Unterschied in der Energiebereitstellung. Beide laufen aber im Grunde auch einfach mit Glykolyse. Die einen Fasern nehmen halt Sauerstoff noch mit dazu und die anderen machen es halt ohne Sauerstoff und haben deswegen die ohne Sauerstoff halt dann einfach nur weniger. Also die kann man nur für eine viel kürzere Zeit nutzen, bevor sie keine Power mehr haben. Ja.
Voll. Nee, also genau. Also wir merken uns auf jeden Fall Carbs trotzdem relevant. Was hat sich in Studien gezeigt? Ungefähr 3 Gramm pro Kilogramm. Das ist so der Sweet Spot, den man erreichen sollte, wenn man optimalen Muskelaufbau haben will und Kraftzuwachs haben will. 3 Gramm pro Kilogramm. Das ist so grob da, wo wir hinwollen. Ne? Ich glaube, das kann man sich ganz gut merken. da fällt mir jetzt, bei Carbs bin ich nicht ganz so fit, fällt dir da ein gutes, guter Vergleich ein? Zu 3 Gramm pro Kilogramm zu einer Mahlzeit? Wie viel Gramm haben Nudeln?
Ja, das sollte ich eigentlich wissen, weil das ja für meine Glukose so schlecht ist.
Ja, also ich glaube, so 100 Gramm haben wir sicher, 50 bis 60 Gramm Kohlenhydrate auf jeden Fall mal sicher drin. Also eine kleine Portion Nudeln würde dann am Tag schon fast ausreichen. Aber auf jeden Fall, da kann jeder so ein bisschen selber für sich schauen. 3 Gramm pro Kilogramm sind perfekt. Da kann man auch gerne drunter gehen. Wie gesagt, es geht hier gerade nur darum, was ist optimal.
Steht auch auf jeder Packung hinten drauf. Genau. Also da kann man einfach mal kurz aufs Label schauen, ja. Da steht überall Eiweiß drauf.
Ja.
Und da steht überall Kohlenhydrate drauf. Deswegen, das ist immer, also das muss man nicht zu so obsessiv machen. Ja. Darum geht es gar nicht. Da geht es einfach nur darum, wenn man ein Lebensmittel hat, was man sich ständig kauft, dann einfach, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn da eigentlich die Zusammensetzung. Und wir haben ja gesagt, jeder sollte vielleicht mal grob wissen, wie viel er denn Protein über den Tag nimmt. Einfach mal tracken über eine Woche, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Bei Kohlenhydraten ist es vielleicht genauso. Aber wie gesagt, das sollte keine Obsession werden, weil wir wollen ja eigentlich Muskulatur aufbauen. Und da ist ein gewisses Plus an Kalorien und vor allem Plus an Protein ja absolut gewünscht.
Genau, ich meine, vielleicht als Hilfe für diejenigen, die sich schwer tun, das alles zusammenzurechnen. Es gibt verschiedenste Apps im App Store und wahrscheinlich auch im Android Store oder wie auch immer der dann heißt. und da kann man im Grunde genau das machen. Man kann im Grunde sogar Produkte abscannen und dann sagt er einem schon genau, okay, wie viel ist da von was drin? Und dann sagt man einfach nur, okay, ich habe eine Portion davon oder ein Stück davon gegessen. Und dann kann er sich schon ausrechnen, okay, wie viel habe ich jetzt heute zu mir genommen? Ich glaube, eine heißt Lifesum, da gibt es aber noch einige andere. Da einfach mal so ein bisschen gucken, Kohlenhydrat, Kalorien tracken in den App Store eingeben und einfach mal schauen. Schadet auf jeden Fall nicht, das mal einen Monat zu machen. Es ist extrem mühsam, deswegen, ich habe es nicht durchgehalten, länger als 2 Monate. Habe es dann einfach aufgehört, weil es mir einfach zu mühselig war, es jedes Mal zu tracken. Aber es tut trotzdem gut, es mal zu machen, weil man dann einfach ein Gefühl dafür bekommt, was haben Lebensmittel, die ich so tagtäglich zu mir nehme, eigentlich an Makros. Und das sollte man auf jeden Fall mal gelernt haben, weil damit hat man schlichtweg jeden Tag zu tun. Und das ist im Grunde das liegt in der Eigenverantwortung, dass man sowas auch wissen sollte. Genau, aber jetzt genug dazu. Das heißt, was merken wir uns jetzt erstmal dazu? Es ist prinzipiell wichtig, dass wir genügend Kalorien zu uns nehmen. Besser ein bisschen zu viele, wenn wir den perfekten Muskelaufbau haben wollen. Wir sollten mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm Protein zu uns nehmen.
Besser an die 2 Gramm.
Besser an die 2 Gramm, genau. 3 Gramm pro Kilogramm Carbs, also mal sicher über 100 Gramm Carbs am Tag, wenn man es optimal machen will. Und dann ein Thema, was ich mir tatsächlich ganz gerne noch ein bisschen drüber reden wollen würde, ist das Thema bei Protein, da sind wir noch gar nicht drauf eingestiegen, ich würde es gerne noch nachtragen, ist Leucin. Kannst du da vielleicht noch kurz ein bisschen was zu ausführen?
Ja, Leucin ist halt auch so ein mTOR-Aktivator. Das sorgt auch dafür, dass man, dass dieser anabole Prozess so ein bisschen in Gang kommt und dass diese Reparaturprozesse stattfinden, dass Masse auch wirklich aufgebaut wird. Und die Aminosäure wird da halt immer so ein bisschen hervorgehoben und die reduziert, glaube ich, auch ganz konkret Muskelabbau. Die hat man sich in vielen Studien auch isoliert angeschaut. Also Aminosäuren gibt es ja einen ganzen Haufen. Aber Leucin ist da eben, hat da eine recht spezielle Position und deswegen ist es auch in so vielen Supplements oder Proteinpulvern oder Mass-Gainer-Produkten, die es ja da draußen auch alles gibt, da gibt es ja alles Mögliche, ist das auch immer drin. Und der Grund ist einfach dieser mTOR-Stimulus und dass man dadurch Muskelmasse einfach besonders effizient erhalten kann. Ja, das ist so ein bisschen das Stichwort bei Leucin.
Ja, das ist eigentlich genau das, was ich hören wollte. Ist natürlich, wie gesagt, auch in jedem Proteinpulver drin, auch natürlich in Fleisch drin, auch in anderen Proteinsorten drin. Ein bisschen schwieriger zu bekommen bei pflanzlichen Proteinen. Deswegen da so ein bisschen aufpassen. Und da ist auch so ein Richtwert, man will pro Mahlzeit 2 bis 3 Gramm schaffen, einfach um den optimalen Muskelaufbau, um die optimale Stimulation von mTOR zu erreichen. 2 bis 3 Gramm pro Mahlzeit. Oder rechnen wir mit 3 Mahlzeiten am Tag?
Genau. Ein Punkt, der da noch dazugehört, bevor wir vielleicht von diesen 3 Mahlzeiten uns auch mal anschauen, ob es mit 1 oder 2 Mahlzeiten funktioniert, wenn es nämlich um Fasten geht, ist noch ein Thema Supplements.
Ja.
Da gibt es ja, ist auch ultra unübersichtlich geworden mittlerweile. Mhm. Also es gibt so viel, was irgendwie dir verspricht, dass es das Muskelwachstum unterstützt, dass es deine Performance im Sport verbessert, im Fitnessstudio verbessert. Trotzdem kann man, glaube ich, so ein paar hervorheben. Die sind nicht neu. Die gibt es auch schon ewig.
Ja.
Und eines davon ist Kreatin. Und Kreatin, ja, das ist wahrscheinlich das populärste von allen, die wir uns hier aufgelistet haben. Proteinpulver
vielleicht
per se.
Proteinpulver.
Genau, Proteinpulver ist vielleicht noch ein bisschen populärer, wenn man das auch als Supplement bezeichnet. Ja, so ein Multi-Supplement von einer ganzen Menge unterschiedlicher Sachen. Und Kreatin ist im Grunde eine Möglichkeit, also in diesen Fast-Switch-Fasern ist Kreatin ganz wichtig, weil da wird eben Kreatinphosphat gebildet und das wird verstoffwechselt und das gibt diesen Fast-Switch-Fasern, die enorm hohen Energiebedarf haben, für eine gewisse Zeit, das sind so 8 bis 10 Sekunden, die volle Power. Bevor es dann umstellt, also bevor die Energiebereitstellung dann umstellt, aber die größte Power haben diese Fast-Switch-Fasern eben in diesen 8 bis 10 Sekunden, wenn eben mit Kreatin gearbeitet wird. Das ist die eine Sache, da geht es um diese ATP-Bereitstellung und die andere ist, wie kann Kreatin beim Muskelaufbau unterstützen? Naja, das sorgt am Ende dafür, dass das Wasser also Kreatin kann mal sehr, sehr viel Wasser binden. Und das landet dann halt eben, also das kann man als Supplement sich einfach kaufen, das gängigste ist Kreatinmonohydrat. Das nimmt man dann ein. Wir reden meistens so von 5 Gramm pro Tag, die man nehmen kann. Die Empfehlungen, die variieren da so ein bisschen zwischen 3 und 6 Gramm. Und wir haben uns eben für 5 entschieden, oder ich nehme selber auch 5. Und da ist es so, dieses Wasser wird dann eben von Kreatin gebunden, in den Muskel transportiert und der Muskel wirkt dadurch erstmal praller. Das heißt, es sorgt nicht direkt dafür, dass dein Muskel hypertrophiert, aber es lagert sich eben mehr Wasser in der Muskulatur ein und bei diesem Strom, den das Kreatin an Wasser so mit sich zieht, sind ja immer auch viele Nährstoffe drin und Moleküle drin, die dann wiederum im Muskel aber schon verwertet werden können. Also es verbessert einfach so ein bisschen diese Versorgungssituation von der Muskulatur. Aber es ist so ein bisschen Mythos, dass Kreatin, also es sorgt für optisch größere Muskeln, aber halt eben wegen diesen Wassereinlagerungen und nicht zwangsläufig, weil du jetzt schon so viel Muskelmasse aufgebaut hast.
Ja, und erhöht natürlich damit auch das Gewicht, was vielleicht die Damen dann immer erstmal gleich ein bisschen abschreckt. Aber das ist ja positiv. Erstens sieht dann natürlich der Körper auch geformter aus, weil es ja wirklich die Muskeln hydriert und nicht das Fettgewebe. Deswegen Kreatin auf jeden Fall für beide Seiten absolut nur zu empfehlen und unfassbar gut untersucht, würde ich auf jeden Fall jedem eigentlich empfehlen. Und du kannst eben damit wirklich auch einem Abbau entgegenwirken und den Aufbau beschleunigen. Also wirklich, wirklich super.
Ja, kurzer Punkt zu Kreatin noch. Es gibt einen kleinen Prozentsatz an Leuten, die Kreatin nicht so gut vertragen. Einfach damit man darauf achtet, wenn man mit Kreatin startet und man stellt irgendwie unnatürliche Wassereinlagerungen fest, was im Gesicht zum Beispiel oder bei den Augenlidern, dann sollte man Kreatin halt einfach wieder gut sein lassen. Also das gibt es halt einfach. Das ist schlichtweg so. Sollte man vielleicht auch einfach wissen, wenn man mit Kreatin startet, dass es nicht für 100% der Leute eine super gute Idee ist. Und dann gibt es ja noch das Thema mit der Niere. Kreatin macht keinen Nierenschaden, das haben wir ja auch schon 5-mal gesagt hier im Podcast.
Es erhöht aber einen Blutwert, der natürlich manche alteingesessene Allgemeinmediziner ein bisschen schockt immer, das Kreatinin, aber ist überhaupt nicht schlimm.
Einfach dazu sagen, wenn man zum Allgemeinmediziner geht,
dass man es nimmt.
Dass man, wenn man am Ende den Blutbefund anschaut und Kreatinin ist erhöht, einfach dazu sagen, dass man Kreatin nimmt. Das ist eine ganz logische Konsequenz, einfach ein Abbauprodukt. Aber die Niere wird von Kreatin nicht geschädigt, wenn man sie in normalen Mengen nimmt. Wenn man sich jetzt 20 Gramm pro Tag reinschaufelt, weiß ich nicht so genau, aber...
Müssten wir vielleicht nochmal tiefer in die Daten einsteigen.
Ich habe nicht viel gefunden dazu.
Müssten sowieso, glaube ich, nochmal eine intensivere Episode einfach nur zu Supplements machen. Aber vielleicht bringen wir noch ein paar Mentions mit rein. Da gehen wir es hoffentlich aber besser nicht mehr so tief mit rein. Das wird die Folge, glaube ich, ein bisschen lang.
Nee, Kreatin ist nur so populär, dass
das
ist einfach wichtig zu sagen.
Absolut.
Weil das sind zwei wichtige Punkte, die da ist halt einfach viel Bullshit draußen.
Ja,
das muss man ja auch aufklären.
Wie aber leider bei allem. Nee, aber lass uns noch so ein paar Mentions machen. Also einmal hat man noch Betain oder TMG, Trimethylglycin. Vor allem in Kombination mit Kreatin sehr spannend. Sorgt einfach auch für einen perfekten Flüssigkeitshaushalt in der Muskelzelle. Hydriert die Muskeln auch, also auch sehr spannend. Zusammen mit Kreatin ist das Muskelwachstum meistens nochmal ein bisschen besser gewesen, ist der Kraftzuwachs noch ein bisschen besser gewesen. Alleine auch spannend, weil es ein Methylgruppendonator ist. Da gehen wir aber wann anders nochmal rein.
Genau, das spielt
da vielleicht für Homozystein, den Blutwert, den manche ja schon mal gehört haben, da sehr spannend, metabolisches Syndrom, dass man es einfach mal gehört hat.
Ja.
Dann Proteinpulver haben wir schon gesagt. Hier kann man noch unterscheiden zwischen klassischem Molkeprotein, das kennen die meisten. Das ist in der Regel so 80% Protein. Dann gibt es Isolat von diesem Molkeprotein. Das ist meistens so an die 90% Reinheit Protein. Isolat meistens ein bisschen besser verträglich. Also für diejenigen, die vielleicht ein bisschen Blähungen bekommen vom klassischen Proteinpulver, Isolat vielleicht ganz spannend. Und die selbst das nicht gut vertragen, die können dann auch sehr gut aufs vegane Produkt umsteigen. Nachteil am veganen Produkt, meistens ein bisschen weniger Leucin drin. Da könnte man dann gucken, ob man sich selber noch Leucin beisetzt oder ein Produkt kauft, wo Leucin beigesetzt ist. Meistens ist es auch sinnvoll, darauf zu achten, dass es eine Mischung aus verschiedenen Pflanzenursprüngen ist. Also vielleicht Erbse und Hanf zum Beispiel. Dass hier ein bisschen ein breiteres Spektrum an Aminosäuren abgebildet wird, dass es ein bisschen natürlicher, tierischer ist. Genau. Hast du dazu noch irgendwas, noch Input?
Nee, das wäre auch meine 5 Cent dazu gewesen.
Sehr gut.
Was man vielleicht noch ergänzen kann, generell bei Protein, tierisch und pflanzlich, nur ganz kurz, üblicherweise wird das tierisches Protein ein bisschen besser verwertet, also alles, was irgendwie aus tierischen Produkten kommt, das ist wie bei so vielen Sachen, das ist bei Eisen genauso, das ist, muss man einfach wissen, bei Kollagen ist es auch genauso.
Stichwort Bioverfügbarkeit.
Genau,
ich glaube, hat jeder mal gehört.
Bei diesen tierischen Produkten oder bei Produkten mit tierischem Ursprung, sage ich jetzt mal, besser als bei pflanzlichen Produkten. Das zieht sich recht solide durch alle Moleküle durch.
Ja, genau. Genau. Dann haben wir noch L-Carnitin, hat Karne schon im Namen. Fleisch, ist viel Fleisch drin. Ist im Grunde vor allem für den Fettsäurestoffwechsel in der Muskulatur relativ relevant. Steige ich jetzt auch nicht tief rein, verbessert im Grunde einfach nur die Energieverfügbarkeit, gibt dir ein bisschen mehr Kraft während dem Training. Dann gibt es noch Carnosin, hat
auch Karne
im Namen, genau. Insbesondere auch viel in Hähnchenfleisch zum Beispiel drin. Das ist einfach ein Laktatpuffer. Laktat ist im Grunde ein Metabolit, den man während dem Training ausschüttet, wenn man den Muskel beansprucht. Und er soll möglichst abtransportiert werden. Wenn er nicht abtransportiert wird, dann passiert das, was wir bei dem Blood Flow Restriction, was wir da eben besprochen haben, dass das Laktat dann bleibt und den Muskel schneller angreift und früher angreift. Das verhindert Carnosin, das heißt, man hat einfach ein bisschen mehr Kraftausdauer, man hat weniger Erschöpfungssymptomatik. Kann auch beim Muskelkater ein bisschen hilfreich sein. Meiner eigenen Erfahrung nach habe ich jetzt keine Daten, glaube ich, zugefunden.
Nee, was man sich schon mal angeschaut hat, Carnosin besteht ja aus Alanin und Histidin.
Ja.
Und man hat sich bei Soldaten, die hat man mal so einen kleinen Versuch machen lassen, die hat man eben mit Alanin und Histidin versorgt. Und die hatten dann in diesem Ausdauerbereich einfach ein bisschen länger durchgehalten. Die haben dann verschiedene Tests gemacht und geht jetzt zwar auch nicht im Muskelkater, aber auf jeden Fall dieses weniger Erschöpfung, diese Laktatpufferfunktion, die hat sich da auf jeden Fall ein bisschen bestätigt. Und wir reden da von so 1 Gramm Carnosin. Pro Tag.
Da vielleicht noch ganz spannend, da gibt es so ein bisschen auch 2 Schulen. Manche sagen, dass es bei Carnosin sogar reichen kann, wenn man immer so alle 3 Monate mal wieder 1 bis 2 Monate es nimmt und dann wieder aufhört. Dass es so ein bisschen so ist, als würde man den Spiegel auffüllen und der wird dann mit der Zeit erstmal wieder abgebaut.
1% pro Tag, glaube ich, war es, oder?
Genau, sagt man. Genau. ich würde mich da jetzt nicht festlegen, aber auf jeden Fall ist es so, dass man Carnosin nicht unbedingt dauerhaft nehmen muss. Was ich sehr spannend finde. Natürlich auch nochmal ein bisschen schonend auf den Geldbeutel. Und das heißt, man macht einfach einmal im Quartal eine kurze Kur und dann hat es sich auch wieder. Kauft einen Beutel oder eine Dose und nimmt einmal 1 Gramm am Tag.
Das ist ein allgemeinen, aber ohnehin ein relativ günstiges Produkt, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, also wird auf jeden Fall keinen hier in die Armut stürzen.
Treiben,
Genau, und dann kann man natürlich auch noch Aminosäuren generell kaufen. Da unterscheidet man zwischen BCAAs, Branched Chain Amino Acids, und EAAs, Essential Amino Acids. Das kann man machen, muss man nicht unbedingt. Ich glaube, wenn man ein tierisches Protein nimmt, ist es wirklich nicht unbedingt notwendig. Insbesondere wenn ich jetzt aber beim veganen Protein landen würde, würde ich es empfehlen. Einfach, weil man dann noch eine bessere, optimiertere Aminosäurenversorgung herstellen kann. Wie gesagt, nicht zwingend notwendig. wir sind wieder im Bereich, wir optimieren nur noch. Aber viel wichtiger ist, dass wir das Proteinpulver davor hinbekommen oder die Proteinzufuhr davor hinbekommen. Weil wenn die nicht stimmt, dann bringen dir die Aminos auch nicht mehr so viel. Außer, und da kommen wir jetzt gleich dann zum Fasten, aber da können wir dann gleich noch ein bisschen drüber reden. Genau. Ja. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Nee, das war, glaube ich, ein ganz guter Überblick von den gängigsten Sachen. Und man muss ja nicht über alle 50 reden, die da irgendwie draußen kursieren.
Ja, man könnte
noch tiefer reingehen. Ein bisschen sprengen.
Ja, ich meine, man könnte jetzt auch noch über Hormone reden. Da können wir auch noch eine Stunde drüber reden. Aber das machen wir jetzt
das
heute
machen wir nicht. In einer eigenen Folge. Ja, Fasten haben wir, ich habe schon angesprochen, du hast schon angesprochen. Da war so ein bisschen die Frage, wir reden ja immer von Muskelaufbau, wir reden von mehr Kalorien, als man eigentlich braucht. Man sollte eigentlich so ein bisschen an Gewicht und Anführungszeichen zunehmen, wenn man ja auch diesen Muskelaufbau möglich machen will. Das spricht sich eigentlich, wenn man es so hört, so ein bisschen gegen das Fasten aus. Das ist auch die Lehrmeinung, sage ich jetzt mal. Oder wenn man sich ein Studien anschaut.
Das ist auch prinzipiell richtig. Ja.
Genau, dass das nicht so ganz gut zusammengeht. Man kann es trotzdem machen. Da gibt es so ein paar Dinge, worauf man achten sollte. Und ich nehme jetzt gleich mal vorweg, wann man denn die Mahlzeiten isst. Und es soll zum Beispiel nicht so sein, dass man, was weiß ich, 16:8 Fasten macht. Man isst ein Frühstück, man isst ein Mittagessen und dann noch am Nachmittag. Und am Abend lässt man die Mahlzeit dann weg, geht aber am Abend dann ins Fitnessstudio. Das ist nicht gut. Also man sollte nach einem Training auf jeden Fall das so strukturieren, dass man nach dem Training noch eine Mahlzeit hat, damit man auch genügend von diesen Building Blocks liefert, die der Körper dann auch direkt danach verwerten kann. Weil da gibt es ja dieses anabole Fenster nach einem Training. Da streiten sich die Leute darum, wie lange das dauert. Früher hat man gesagt, man muss den Proteinshake direkt danach trinken. Andere sagen, es geht auch bis zu 6 Stunden danach. Da wollen wir jetzt auch gar nicht mal tiefer drauf eingehen. Aber Fakt ist, es kann nach dem Training besser verwertet werden.
Mhm. Voll, ja genau. Also vielleicht von meiner Seite noch so ein bisschen. Generell Fasten natürlich per se Worst-Case-Szenario für den Muskel. Ne? Wir haben weniger Energiezufuhr. Der Körper macht sich dann gerne auch mal schnell über die Muskeln her. Muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Wir haben natürlich einerseits mal, wie du schon angesprochen hast, so ein bisschen dieses intermittierende Fasten. Ist mein größter Kritikpunkt eigentlich nur, dass es ein bisschen auf die Person ankommt, weil du bist entweder jemand, der es schafft, während diesem kurzen Essensfenster genügend Protein und genügend Kalorien dann zu dir zu nehmen, oder du bist es eben nicht. Ich zum Beispiel, ich schaffe es in 2 Mahlzeiten, nicht ausreichend Kalorien zu mir zu nehmen. Ich kann einfach nicht so viel essen auf einmal. Und das führt dann bei mir unweigerlich dazu, dass ich sehr schnell abnehme. Und ich müsste mich wirklich zwingen, so viel zu essen. Dann gibt es andere Personen, da ist es genau andersrum. Da ist es so, die essen tendenziell eher zu viel. Und wenn sie intermittierend fasten, essen sie genau richtig viel und nehmen dadurch dann eigentlich eher nur Fett ab und erreichen ihr perfektes Gewicht, sage ich jetzt mal, ihr Optimalgewicht. Das heißt, hier muss man so ein bisschen auf seinen eigenen Körper hören und auch schauen, okay, schafft man das überhaupt in dieser kurzen Zeit, genug Kalorien zu sich zu nehmen? Weil was intermittierende Fasten betrifft, das ist ja was man wirklich eher dauerhaft macht. Das heißt, da muss man wirklich für sich selber so ein bisschen dieses Equilibrium finden.
Was auch schwer ist beim intermittierenden Fasten, diese 16:8, die hat man überall, das ist so ein bisschen Mittelwert auch. Ja. Bei manchen Leuten für den gleichen Effekt reicht zum Beispiel, wenn sie es vielleicht nur 13, 14 Stunden machen. Bei anderen sind es wiederum vielleicht sogar mehr als 16 Stunden, also 18 Stunden. Das ist was man recht schwer herausfinden kann, weil da gibt es ja jetzt auch wenig, was man messen kann, weil man vielleicht, warum macht man es wegen Autophagie, weil man jetzt in diesen Zustand reinkommt. Ja, da muss man einfach ein bisschen abwägen, wie schaut es denn mit dem Gewicht aus. Wenn es gewünscht ist, dass man Gewicht verliert, so be it. Wenn man Muskelaufbau machen möchte, Gewicht eigentlich zunehmen möchte, das ist vielleicht nicht ganz ideal, aber wenn man es gerne machen möchte, soll man sich hier von uns nicht abhalten lassen. Es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, das verträglich zu gestalten.
Genau, nee, wir sprechen nur Fakten. Wir wollen euch nicht bevormunden. Nee, genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, man könnte natürlich auch sagen, man will wirklich 5 Tage fasten und mal eine Woche fasten. Machen viele Leute, so einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr. Gibt ja auch religiöses Fasten. So, und worauf sollte man jetzt hier achten, um möglichst wenig Muskelmasse zu verlieren? Und ich sage bewusst möglichst wenig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da Muskelmasse verliert, ist einfach extrem hoch. Also es ist fast unmöglich, sie dann wirklich zu halten. Man hat ein paar Möglichkeiten. Einerseits ist es wichtig, dass man Training macht, trotzdem noch. Nicht so stark wie sonst, deutlich weniger stark. Ich würde mich wahrscheinlich maximal im Bereich von 70% des One Rep Max bewegen, wenn nicht sogar niedriger, dass man einfach nicht so viel Breakdown, also nicht so viel Abbau der Muskelfasern hat. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Also lieber ein bisschen schwächer trainieren. Hauptsache, man hat diese Bewegung, diesen Reiz nochmal an die Muskeln, dass noch was passiert, dass man sie noch braucht. Dem Körper einfach sagen, hey, ich brauche die noch, ich will die nicht verlieren. Ne? Das heißt, das ist einerseits wichtig, aber hier, wie gesagt, nicht zu krass, weil das führt dann wiederum eigentlich zum genau gegenteiligen Effekt und auch zu einem ziemlich komplexen Regenerationsfenster, weil man schlichtweg die Building Blocks nicht mehr hat. Und wo holt sich der Körper die dann her? Das ist die Frage. Ne? Wird er vielleicht an anderer Stelle abbauen? Also das heißt, man schichtet dann vielleicht einfach nur Muskel zu Muskel um. Das heißt, das will man nicht. Ne? Das heißt, Reiz setzen, aber nicht zu viel. Und zweiter Punkt, was ich immer ganz gerne sage, ist, okay, man könnte ja sagen, man nimmt es nicht ganz so ultra, ultra ernst. Man bricht per se das, was man mit dem Fasten erzielen will, die Lipolyse, also das Abbau von Fett, und vielleicht auch die Autophagie, die bricht man nicht unbedingt sofort, wenn man ein paar Aminosäuren zu sich nimmt. Und man könnte eben sagen, okay, man nimmt jeden Tag noch irgendwie so 2, 3 Aminosäure-Tabletten zum Beispiel zu sich. Schaut einfach, dass ein bisschen was kommt, ein bisschen Input wieder kommt, dass der Körper das Signal bekommt, okay, ich bin nicht so in diesem Ultrastress-Zustand, dass ich Muskeln jetzt abbauen muss. Das heißt, ich habe meine Building-Blocks noch. Weil es passiert ja auch konstant so schon ein gewisser Umbau. Und den will man ja irgendwie füttern. Ne? Das heißt, das ist aus meiner Sicht eigentlich das Optimum. Ich würde es, wenn ich lange faste, immer so machen, dass ich trotzdem noch ein bisschen Aminosäuren zuführe. Aber ja, Philosophiefrage und sicherlich nicht das klassische Suppenfasten, wie man es vielleicht im deutschsprachigen Raum kennt.
Jetzt haben wir so viel über Muskeln geredet. Darauf erstmal ein Proteinshake.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde mir jetzt ein High-Protein-Meal gönnen.
High-Protein-Leutin-Meal-Shake. Und dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute.
Ja, auf
richtig
jeden Fall.
Richtig viel uns angeschaut. Wir hoffen, euch zu Hause oder unterwegs, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, hat es auch gefallen. Wenn es Fragen gibt, podcast@beyondlifespan.de oder überall kommentieren. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt. Das kann man auch auf allen Plattformen machen. Und ja, Max, bis zum nächsten Mal. Hast du noch schöne Schlussworte?
Nee, aber hat mich gefreut. Ist ein Thema, was mir riesen Spaß macht. Ja, danke euch fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.